Leute, ich muss euch von der heißesten Affäre erzählen. Und ich bin total aufgeregt, weil diese heiße Affäre habe ich tatsächlich so ein bisschen ins Leben gerufen. Also ich habe es auf jeden Fall initiiert. Und es ist ein Herzensprojekt, von dem ich euch jetzt erzählen darf, das bei mir einfach Ewigkeiten auf der Seele brennt. Also um genau zu sein, genau ein Jahr auf den Tag. Und ich freue mich riesig, dass ich das heute gemeinsam mit meinem Partner Nu Cao machen darf. Denn was dabei entstanden ist, ist einfach wow, it's a baby. Also das süßeste Baby der Welt, sag ich jetzt einfach mal, sagen ja alle Mütter. Vielleicht habt ihr es ja schon auf Instagram oder hier bei Duisward mitbekommen. Ich bin eine Matcha-Maus. Ich bin obsessed damit. Und ohne mein Matcha-Pulver und meinem Schasen, also den süßen kleinen Bambusbesen, kann ich nicht in den Tag starten. Und genau deshalb habe ich mit Health Bar etwas aufgebaut, das mir unglaublich wichtig ist. Wir bringen hochwertigen Bio-Matcha direkt zu euch aus Japan. Aber es kommt noch viel besser. Denn Matcha ist nicht nur als Getränk ein Gamechanger. Ich habe Matcha in Schokolade auch schon sehr viel probiert und ganz ehrlich, ich war sofort verliebt. Dieser sanfte, leichte, herbe Geschmack in Kombination mit cremiger Schokolade, einfach nur Next Level. Und nach meiner Japan-Reise war für mich klar, das will ich mit euch teilen. Und sofort hatte ich Nu Cao im Kopf, weil die einfach alles richtig machen. Ich bin schon so lange ein ganz großer Fan von denen, diesen Bio, vegan, fair produziert und dabei so unglaublich cremig und lecker. Und jetzt kommt's. Gemeinsam mit Nu Cao dürfen wir euch heute unseren neuen Snack vorstellen. Seid ihr ready? Die Crunchy Erdbeeren im Matcha-Mantel. Ich mach mal kurz auf. Ist tatsächlich in Papier verpackt. Nachdem ihr das gegessen habt, kommt das auch in die Altpapiertonne. Ich beiß jetzt mal rein. Oh, habt ihr gehört, wie crunchy das ist? Das ist die Erdbeere hier drin. Die ist gefriergetrocknet und die ist einfach nur perfekt. Und der Matcha-Mantel drumherum ist super cremig. Und einfach, oh, ich könnte mich reinlegen. Es ist die perfekte Kombination. Und in meiner Handtasche ist jetzt ehrlich gesagt auch immer so ein kleines Fach bereit. Es ist immer leer, denn das habe ich immer dabei und snacke ich auch gerne, bevor ich eine Folge aufnehme, weil es einfach ein absoluter Moodbooster ist für mich und die müssen eh mal dabei sein. So Leute, jetzt wird's spannend. Wenn ihr sie auch probieren wollt, beziehungsweise ihr sie einfach auch schon haben möchtet, richtig cool, worauf ich sehr stolz bin, ihr könnt sie bei DM, Müller, Butni, Rossmann, Alnatura, Dens, Kaufland und noch anderen Märkten finden, aber auch nur, solange der Vorrat reicht, also schnell sein. Ich bin so gespannt, wie sie euch schmecken und ich bin einfach extrem stolz. Ich glaube, das merkt man auch, dass ihr sie jetzt endlich haben könnt. Also enjoyed und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Happy Matcha Day! Ja. It's beauty.
Werbung Ende.
Es wird immer wärmer draußen, Leute. Und ich weiß ganz genau dieses Gefühl, dass man sich einmal im Kleiderschrank umschaut und fragt, brauche ich vielleicht nochmal neue Sachen? Und wenn ihr das Gefühl habt, dann kann ich euch was empfehlen. Und zwar Hey Mali. Mix Match Connect ist deren Markenidentität und sie haben sich etwas Cooles überlegt und zwar die Wow Week, die Week of Women. Eine Woche, in der es unschlagbare Deals gibt für euch und da könnt ihr Sandalen und Taschen ergattern. Bei dem großen Sale für die Community gibt es gute Deals und Hey Mali ist bekannt für die Produktvielfalt from head to toe und man kann alles miteinander kombinieren. Man kann eben Mix, Match und Connecten. Und wir haben natürlich für unsere ZuhörerInnen ein kleines Goodie und zwar 5% Rabatt mit dem Code GSPOT5, alles groß geschrieben, GSPOT und dann die Zahl 5. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
Welcome to my G-Spot.
Hallo meine lieben Mäuse, wir sind mal wieder in meinem G-Spot und ich bin Stefanie Giesinger. Falls ihr neu hier seid, willkommen. Und falls ihr wieder hier seid, natürlich auch willkommen. Das ist ein Ort, an dem wir über alles Mögliche sprechen wollen, was vielleicht auch in unserer Gesellschaft so ein bisschen an den Rand gedrängt wird und sozusagen auch Tabuthemen behandeln. Und das mache ich mit unterschiedlichen Gästinnen, genauso wie heute. Und jetzt lese ich euch wie immer meine davor aufgeschriebenen Gedanken zu diesem Thema vor. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Der Tod. Ich schieb ihn so weit weg, wie es nur geht. Ich tue so, als gäbe es ihn nicht, als würde er mich nicht betreffen. Nicht jetzt und auch nicht bald. Aber was passiert, wenn der Tod nicht mehr abstrakt ist, sondern ganz real wird? Wenn er nicht mehr nur eine Idee ist, sondern jemanden mitnimmt, den wir lieben? Wir haben leider wahrscheinlich schon alle jemanden verloren, der uns nahe stand. Und ich erinnere mich, dass meine Trauer nicht linear verlief. Sie war eher wie ein Wirbelwind. Unberechenbar. Trauer, Wut, Angst, sie kamen in Wellen. Ein Moment war es okay und im nächsten hat es sich angefühlt, als würde mir der Boden unter den Füßen wegbrechen. In dieser Folge spreche ich mit einer Freundin, die ihren Mann verloren hat. Wir sprechen über das Unaussprechliche, über das Sterben, über den Abschied, aber auch über das, was bleibt. Über Liebe, die über den Tod hinausreicht. Und darüber, wie man lernen kann, wieder zu leben. Wenn man das Gefühl hat, ein Teil von einem ist mitgestorben. Und diese Folge ist eine Einladung für euch, nicht wegzuschauen. Denn je mehr wir über den Tod sprechen, desto mehr verstehen wir vielleicht auch das Leben. Gia Haupt ist eine Freundin von mir. Sie ist Model, Musikproduzentin und DJ und war seit 2016 mit Jakob Haupt bis zu seinem Tod zusammen. Wie sie mit der öffentlichen Auseinandersetzung umgegangen ist, wie sie heute über alles nachdenkt und wie sie jetzt anderen hilft, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Hi Gia.
Hi Steffi.
Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist, um mit uns über dieses Thema zu sprechen. Wie geht es dir heute?
Mir geht es sehr gut. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Es ist ja ein sehr intensives Thema. Aber ich hoffe, dass wir den HörerInnen etwas Positives mitgeben können aus unserem Gespräch.
Voll, das hoffe ich auch. Und wie du schon sagst, es ist ein schweres Thema. Das ist so ein bisschen wie so ein rohes Ei. Man weiß nicht, wie man darüber spricht oder nicht spricht. Es ist einfach sensibel und man möchte auch sensibel damit umgehen. Deswegen danke, dass du dich hier auch öffnest. Ich habe mich gefragt, wie bist du mit dem Thema Tod aufgewachsen? War das in eurer Familie Thema? Habt ihr darüber geschwiegen? Seid ihr auch vielleicht ein bisschen spiritueller? Habt ihr an Geister geglaubt?
Also bis zu einem bestimmten Punkt haben wir in meiner Familie eigentlich gar nicht über Tod gesprochen, also soweit ich mich erinnern kann, in meiner Kindheit. Da wurde eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Ich hatte dann mit 11 Jahren einen Fahrradunfall. Da hat mich so ein Kleintransporter übersehen und das war relativ schlimm, also auch und auch sehr knapp. Und da hatte ich ein Blutgerinnse im Kopf, bin ins Krankenhaus gekommen, musste operiert werden. Also es war ganz, ganz schrecklich und auch sehr schlimm für meine Eltern. Die waren natürlich total geschockt. Und das war eigentlich so der erste Berührungspunkt für mich mit dem Tod, weil das halt so knapp war. Und ich danach, ich meine, ich war 11 Jahre alt, aber ich erinnere mich, dass ich mich danach nicht mehr mit dem Tod beschäftigt habe. Ich denke, meine Eltern und meine Familie schon, die haben das ja nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen als ich. Für mich war das damals eher so wie ein zweites Leben, was danach angefangen hat. Also ich habe dann so gemerkt, dass ich auf einmal so einen Freiheitsdrang hatte. Ich habe dann so mit 14, 15 angefangen zu modeln, wollte die Welt sehen und es war, also ich sag immer im Nachhinein, dieser Unfall war für mich eigentlich ein Geschenk, weil ich danach erst so richtig angefangen habe zu leben.
Das ist so crazy. Ich habe ja eine ziemlich ähnliche Geschichte. Also ich bin mit einer Krankheit aufgewachsen und ich bin auch mit 11 fast gestorben. Ach, und danach habe ich auch angefangen mit dem Modeln.
Ey, das ist so krass. Hattest du dann auch dieses Gefühl, so, dass du intensiver gelebt hast?
Ich habe das Leben auf jeden Fall mehr wertgeschätzt. Ich habe mir aber auch zu der Zeit eher gewünscht zu sterben, als den Schmerz zu erleben. Und ich war in dem Alter schon so, dass ich dachte, ich will nicht so ein Leben leben. Ich würde lieber in den Tod mitgehen Und ich hatte auch gar keine Angst vor dem Tod, aber ich habe natürlich gesehen, wie meine Familie damit leidet.
Genau.
Und deswegen war das so schlimm für mich.
Das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich hatte auch nie Angst vor dem Tod in dieser Zeit. Und ich erinnere mich, dass Alissa und ich, also meine beste Freundin und ich, als Kinder darüber gesprochen haben und gesagt haben, ja, wenn uns jetzt was passieren würde, wäre das gar nicht schlimm für uns, aber für unsere Familie wäre das schlimm.
Ja, und man will es für die nicht.
Genau, genau, ja.
Das ist so interessant.
Krass, was da für Parallelen sind bei uns.
Würdest du sagen, du bist ein spiritueller Mensch oder sogar religiöser Mensch?
Also, bevor das mit Jakob passiert ist, ich wusste immer schon, dass es da etwas anderes gibt, eine Art höhere Macht. Mhm. Ich wusste das nie so richtig zu benennen, ob ich jetzt Gott sagen soll oder Universum. Mhm. Ich wusste, da ist was, aber ich habe das nie so richtig benannt. Also, dass ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, ich lese die Bibel und lass mich dadurch inspirieren. Ich habe da einfach ein Gefühl gehabt. Und dann, seitdem ja mein Mann Jakob verstorben ist, bin ich sehr spirituell geworden, weil ich mich dann natürlich das erste Mal auch wirklich mit Tod beschäftigt habe, auch mit Seelen, mit Energien, mit Frequenzen. Genau, ja.
Also würdest du sagen, du bist spirituell? Ich sehe das eigentlich so ähnlich. Man weiß nicht, was es ist, aber es ist eine Art Energie,
ja,
die auch freigesetzt wird, vielleicht wenn ein Mensch von uns geht.
Auf jeden Fall, ja.
Und wir sind mehr als das, was wir sehen, das Physische.
Also ich glaube, dass wir Menschen sind Menschen auf dieser Erde, in diesem menschlichen Körper, aber ich glaube, dass in uns drin sich eine Seele befindet. Und das ist jetzt meine Auffassung, ich bin auch keine Expertin, aber ich habe das Gefühl, dass die Seelen auf die Erde kommen, auch um Erfahrung zu sammeln.
Ja, eine Aufgabe.
Und es gibt ja immer diese Sprüche, die man irgendwie kennt, auch aus der Kindheit. Ja, das ist eine alte Seele. Ja. Also zu mir, meine Mama hat immer gesagt, ja, Janina ist eine ganz alte Seele. Und erst wenn man älter wird, versteht man, was die vielleicht meinen können. Also es gibt ja zum Beispiel Kinder, die sehr jung sind, die aber schon total weit sind. Das heißt jetzt nicht, dass sie besonders schlau sind oder so, aber dass sie irgendwie so das Leben sehr verstehen. Und es gibt aber auch ältere Kinder oder Jugendliche oder auch erwachsene Menschen, die eher noch so ein bisschen vom Geist oder von der Seele her jünger sind. Und ja, ich glaube da auf jeden Fall dran.
Ja, ich auch. Boah. Weil ich habe so viele Gedanken zu diesem Thema, weil ich denke mir auch, vielleicht wenn man eine Nahtoderfahrung hatte, ist man nochmal anders im Leben und vielleicht ist es gar nicht eine alte Seele, sondern einfach eine erfahrenere Seele, dass die Seele an sich auch lernt.
Genau, ja.
Und man dann auch im Leben anders steht und das Leben auch anders versteht und es vielleicht auch wertschätzt.
Ja.
Aber warum meinst du, haben wir Menschen so eine große Angst vor dem Tod?
Ich glaube, wir Menschen haben so viel Angst vor dem Tod. Erstmal, weil wir natürlich nie hundertprozentig wissen können, was danach kommt.
Ja.
Wir haben so viel erforscht schon, die Menschheit. Also wir fliegen ins All und es gibt jetzt AI und das Internet und was auch immer. Und das kann man einfach nie zu 100% erforschen und belegen. Und ich glaube, natürlich kommt es auch immer darauf an, wie man aufwächst, also in welcher Gesellschaft wächst du auf, wie bist du sozialisiert. Mhm. Das heißt, ich bin zum Beispiel ja im Westen aufgewachsen, in Deutschland. Und da ist ja so die gängige Form und Auffassung vom Tod, ja, dass entweder danach nichts mehr kommt oder dass du in den Himmel kommst oder in die Hölle. Und wenn man dann irgendwie nach Asien schaut oder im Buddhismus oder im Hinduismus, gibt's ja ganz andere Auffassungen davon. Dann gibt's Leben nach dem Tod, Kastensystem. In Mexiko feiern die Menschen den Tod ja auch. Das ist ja der Dia de la Muertes. Genau. Und ich glaube, das hat auch damit viel zu tun. Also wie erziehen dich deine Eltern? Wo wächst du auf? Was ist deren Verständnis? Und ich glaube, dass bei uns, sagen wir jetzt mal im Westen, dass da diese Auffassung, wenn man zum Beispiel denkt, danach kommt nichts mehr, dass das ein großes Tabuthema ist und dass man sehr viel Angst davor hat, wenn man denkt so, oh mein Gott, dann ist es vorbei. Und deswegen will man auch nicht so gerne darüber reden, weil das so das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann. Das kriegt man ja eigentlich als Kind schon, auch wenn nicht über den Tod richtig gesprochen wird, man kriegt ja alles mit.
Ja.
Kinder checken sowieso alles. Ja. Und ich glaube, man spürt da ganz doll, dass das was ganz Schlimmes ist. Muss es aber gar nicht sein, wenn man sich mehr damit befasst und andere Art und Weisen oder Umgänge damit kennenlernt, dann merkt man, dass es auch vielleicht gar nicht so schlimm sein muss.
Hast du voll gut beschrieben. Für mich ist es auch so, ich nehme das so wahr, dass die Menschen einfach Angst haben vor dem Ungewissen, vor dem, was sie nicht kennen, davor haben sie Angst.
Genau.
Und ja, es ist so wenig erforscht und so wenig verstanden. Du hilfst ja anderen KrebspatientInnen und klärst auf, weil du weil du einen Weg finden musstest, mit dem Tod umzugehen, weil du ja leider sehr früh jemanden verloren hast, den du liebst. Magst du uns vielleicht die Geschichte von dir und Jakob erzählen?
Sehr gerne, ja. Also ich muss dazu sagen, die Geschichte von Jakob und mir und vor allen Dingen Jakobs Geschichte, die ist so lang und intensiv und wunderschön, aber auch wundertraurig. Und wenn ich sie ganz detailliert erzählen würde, würden wir noch in einer Woche hier sitzen. Mhm. Ich versuche mich kurz zu halten, sagen okay. wir so. Also wir haben uns kennengelernt, ich glaube Anfang 2016. Und wir haben uns kennengelernt und haben uns verliebt. Und wir wussten sofort so, das ist die große Liebe. Also wirklich so dieses Wow-Magic-Moment-Gefühl, wo man weiß, also die Seele, wie ich sage, spürt dann so, okay, wow, das ist auch eine Seelenverwandtschaft. Und wir haben so gemerkt, okay, das ist es jetzt. Und ich will mit dieser Person alt werden. Und ja, wir waren so die glücklichsten Menschen der Welt eigentlich. Und dann nach wenigen Monaten hat er eine Magenkrebsdiagnose bekommen.
Nachdem ihr euch kennengelernt habt.
Genau, nachdem okay. wir uns kennengelernt haben. Also wir waren schon zusammen, es war alles super intensiv, wunderschön. Wir waren im 111. Himmel. Und dann hat er ganz unerwartet eine Magenkrebsdiagnose bekommen. Da war er 31 Jahre alt. Was total verrückt natürlich für uns war, weil er hat nicht, zum Beispiel, er hat nicht geraucht, er hat 15 Jahre vegetarisch gelebt, die letzten 3 Jahre, bevor er die Diagnose bekommen hat, vegan sogar. Also davon geht man ja erstmal gar nicht aus beim jungen Mann. Genau, und er hat dann diese Diagnose bekommen, da war ich gerade in New York zum Arbeiten, ich habe da gemodelt, er wollte eigentlich nachkommen ein paar Tage später. Und dann hatte er diesen Termin und hat mir das erzählt und das war natürlich also das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ne? Es war der absolute Horror. Was wir dann gemacht haben, ich bin dann sofort, also schnell es ging, zurückgeflogen nach Deutschland und dann gingen diese ganzen Pläne los, ne, für Chemotherapie und OP und so weiter. Und dann habe ich das mit ihm alles so zusammen durchgemacht. Also ich habe ihn immer begleitet, habe im Krankenhaus bei ihm im Zimmer geschlafen, wenn er mal dort sein musste. Und dann, also dazu muss ich sagen, was, das ist natürlich eine schreckliche Geschichte, das hört sich ganz schlimm an und es war auch schlimm, aber ich muss sagen, was wir irgendwie geschafft haben seit dem Zeitpunkt der Diagnose, dass wir so positiv geblieben sind. Ich glaube, auch angefeuert durch diese Liebe waren wir so, okay, das ist jetzt so, aber wir machen das jetzt zusammen und wir haben uns wir haben so einen bestimmten Weg gefunden, damit umzugehen. Also wir haben zum Beispiel gesagt, okay, so jetzt gibt's zum Beispiel 3 Chemotherapien oder 4 oder was auch immer. Danach geht's einem dann nicht so gut. Dann gibt's irgendwann die OP, dann ist der Krebs weg und dann fahren wir beide nach Kuba. Also wir haben uns dann zum Beispiel einen Lichtblick geschaffen. Und weil zufälligerweise unabhängig voneinander wir beide schon immer nach Kuba wollten. Und irgendwie haben wir es dann geschafft, diese Zeit, das war dann so ein halbes Jahr, irgendwie so zu gestalten, dass es trotzdem wunderschön war. Es war gar nicht so, oh mein Gott, jeden Tag Jakob hat Krebs, sondern irgendwie war es eine ganz, ganz tolle Zeit trotzdem. Und überhaupt die Zeit mit ihm, das waren am Ende dann so 3,5 Jahre. Er war dann zwischenzeitlich auch krebsfrei und dann kam der Krebs zurück. Wir hatten einfach die schönste Zeit, die man sich vorstellen kann. Das war die schönste Zeit meines Lebens und auch seines Lebens. Und dass man das haben kann, obwohl ein Partner in der Beziehung Krebs hat, ist ja unglaublich. Und das war einfach durch unsere Liebe, dadurch natürlich auch, dass er so ein krasser, weiser Mann war und ist, wie er damit umgegangen ist und auch wie er mit mich da reingeholt hat, wie wir zusammen damit umgegangen sind. Und das hat uns so unglaublich geholfen. Und das ist immer so, wenn ich mich daran zurückerinnere, sehe ich gar nicht so den Krebs, sondern ich sehe eigentlich einfach die schönste Zeit, die wir hatten.
Voll schön.
Und dann, um die Geschichte zu Ende zu bringen, wo es ja dann jetzt leider auch zu dem Thema Tod kommt, ist Jakob leider dann nach 3,5 Jahren kam der Krebs zurück und dann ist er genau daran gestorben.
Ich finde die Geschichte auch natürlich sehr aufwühlend, aber auch so wunderschön. Ich kannte Jakob ja auch, er war auch ein Freund von mir und yeah. man hat gemerkt, er hat sich nie das Licht nehmen lassen und hat das fast schon auch geheim gehalten vor seinen FreundInnen. Er wollte irgendwie, also zumindest von denen, die vielleicht nicht super nah an ihm dran waren, mhm, und hat sein Leben einfach weitergelebt. Und das fand ich so schön zu sehen. Und von ganz vielen hatte ich auch das Gefühl, dass wir euch beide als Seelenverwandte wahrnehmen. Hast du das auch geglaubt, dass ihr so Seelenverwandte seid? War dir die Zeit vielleicht auch deswegen so schön?
Das war so schön, dass du das sagst. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt diesen Moment, wo man einfach spürt, okay, das ist, ich kenne den vielleicht aus einem anderen Leben, mhm, oder das ist anders als bei anderen Beziehungen. Und ich habe das sofort gespürt und wir auch beide zusammen. Also wir haben uns dann irgendwie besser kennengelernt und waren so, oh mein Gott, das ist so krass. Also irgendwie ist alles gleich, obwohl wir auch einen Altersunterschied haben und so weiter. Unsere Einstellung, unser Humor und also nicht nur diese Kompatibilität, genau, sondern auch unser ganzes Sein. Und ich glaube auf jeden Fall, dass wir seelenverwandt sind und waren. Und ich glaube auch überhaupt an Seelenverwandtschaft und sowas.
Das glaube ich auch.
Ja.
Als ihr 2018 geheiratet habt, da wusstest du schon, dass er Krebs hat. Wusstest du da eigentlich schon, dass er sterben wird?
Nein, also ich wusste, dass der Krebs sozusagen zurückgekommen ist und dass wir, also dass jetzt wieder bestimmte Therapien anstehen. Ich habe aber bis eine Woche vor dem Tod nicht daran geglaubt, dass das passieren wird. Was auch im Nachhinein gut war, weil ich so auch ganz anders gelebt habe. Ich glaube, wenn ich jetzt 3 Jahre lang gedacht hätte, jeden Tag irgendwie, das wird passieren oder das könnte irgendwann passieren oder es wird bald so sein, dann hätte ich auch gar nicht so frei und so glücklich leben können. Und das war bis eine Woche vorher, habe ich das nicht verstanden.
Ja, verstehe ich. Und vielleicht ist das auch so ein gesundes Verdrängen. Mhm. Hattest du Werkzeuge, um dich darauf vorzubereiten? Konntest du mit jemandem darüber sprechen oder war das wirklich ganz weit von dir entfernt und du wolltest auch gar nicht das sehen und das immer wieder vor dir haben, dem so eine große Gewichtung, mhm, geben?
Also ich habe schon, ist jetzt nicht so, dass ich kein einziges Mal daran gedacht habe. Natürlich steht der Tod im Raum, wenn es um das Thema Krebs geht. Aber bei mir war es eher so, Werkzeuge zur Vorbereitung, hattest du ja gefragt. Es war eher so, als ich realisiert habe, das wird jetzt wahrscheinlich bald passieren. Was bedeutet, wir haben ein Hospiz gesucht für ihn. Dass ich eher in so einen Modus umgeschaltet bin, so okay, es könnte 1, 2, 3 Wochen, was auch immer, könnte es soweit sein. Und dass ich gar nicht so an mich gedacht habe, wie gehe ich jetzt damit um? Natürlich hatte ich Fragen im Kopf, aber ich war eher so, okay, und jetzt noch mehr alles für Jakob. Weil ich so war, okay, wie kann ich ihm den schönsten Abschied bereiten, den man haben kann? Und natürlich hatte ich auch Ängste, davon kann ich gleich erzählen, wie er mir da auch geholfen hat. Aber mir hat als Werkzeug eigentlich geholfen, dass ich irgendwie so geistesgegenwärtig war und gesagt habe, okay, so und jetzt geht's nur um ihn und wir machen seine engsten Freunde, die dabei waren und seine Familie, wir kümmern uns jetzt so um ihn, so wie er sich das wünscht. Und er hat halt zu mir gesagt, er möchte, dass ich, weil ich ihn am besten kenne, gewisse Dinge entscheide, wie zum Beispiel ein Hospiz auszusuchen und so weiter. Und eigentlich war ich dann nur in diesem Modus, so alles für ihn und diesen möglichst schönsten Abschied, den man sich vorstellen kann, ihm zu bereiten. Und so ist es auch gekommen am Ende. Also ich würde es mir genauso wünschen. Ich kann es mir nicht schöner vorstellen, mit meiner großen Liebe zusammen. Genau, und das hat mir total geholfen vorher. Und was er gemacht hat, er hat sowieso so gewisse Dinge vorbereitet, die ich auch gar nicht so richtig verstanden habe. Erst im Nachhinein hat das ganz toll gemacht und er hat mir erstmal Aino Labrenz vorgestellt. Also ich kannte die vom Sehen aus Berlin. Das ist die Frau von Christoph Schlingensief. Die hatten auch eine ganz tolle, ganz große, oder sie haben eine ganz tolle, ganz große Liebesgeschichte. Und sie hat auch ihren Mann an Krebs verloren. Mhm. Ich glaube, das war damals dann so 5 Jahre vorher oder so. Oder 7 Jahre vorher, ich weiß nicht mehr genau. Und ich kannte sie eh schon und wusste so, okay, wenn ich mal so irgendwie Fragen habe, kann ich sie auf jeden Fall mal anrufen. Und das war mir vorher schon klar. Da habe ich auch mal mit ihr gesprochen, so 1, 2 Mal. Aber erst eigentlich wirklich nach dem Tod. Also da habe ich so viele Menschen an die Hand bekommen. Also Aino hat mir unglaublich geholfen. Wir haben telefoniert, uns getroffen, weil sie ja dieses ganze Thema schon mal durchgemacht hat.
Ja.
Und sie konnte mir unglaublich weiterhelfen dabei, mit ihren Erfahrungen, weil man dann Also ich habe schon gemerkt, ich bin nicht alleine damit. Und auch die Fragen, die man sich stellt, genau die Fragen hat sie sich auch gestellt. Und das war so schön, dass sie mir helfen konnte und dass ich sie wirklich nach allem fragen konnte. Genau, und was mir noch geholfen hat, also vorher, aber auch vor allen Dingen nachher, ist natürlich dieses Supportsystem, was wir hatten. Also Jakob hatte so seine engsten Freunde, seine Jungs, mit denen war der so, also mit vielen über 10 Jahre schon befreundet. Und das wurden so meine besten Freunde. Und sowieso meine beste Freundin Alissa ist die krasseste. Also die war die ganze Zeit bei mir, die ist praktisch nach dem Tod bei mir eingezogen. Mhm. Die war die ganze Zeit da und hat sich gekümmert. Und auch Jakobs Familie war ganz toll. Der Umgang mit Jakobs Mutter war so schön, die hat mir auch ganz viel geholfen, obwohl sie natürlich selber auch in einer schlimmen Situation war. Auch meine Familie. Genau, aber eigentlich war so das schönste, beste Werkzeug dieses Gefühl von nicht alleine sein. Alissa ganz doll und meine Freunde, ja.
Also es schweißt auch nochmal zusammen.
Ey, so sehr. Ja, ganz doll. Also das hat mich eigentlich gerettet am Ende, weil davor, das sage ich auch immer den Angehörigen von KrebspatientInnen von meiner Organisation, man stellt sich davor immer ganz oft Fragen, so wenn jetzt zum Beispiel deine geliebte Person ins Hospiz muss oder du weißt, es geht bald zu Ende, dann stellt man sich selbst immer Fragen, was soll ich jetzt machen oder wie soll ich damit umgehen? Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man erst an die Person denkt, die bald gehen muss, die schönste Zeit denen bereitet und danach aber genauso das, was man für die Person gemacht hat, für sich beanspruchen kann. Also das heißt, dass du auch diese Menschen um dich hast, die sich dann um dich kümmern.
2019 ist Jakob dann gestorben. Hast du das Gefühl, er lebt irgendwo noch weiter? Weil wir hatten ja auch manchmal Situationen, ich hatte das auch mit Alissa, wenn wir über Jakob gesprochen haben, dann ist irgendwas Komisches passiert, dann ging die Musik an oder da war dann plötzlich ein Vogel. Und es war einfach so, als wäre Jakob noch da. Mhm. Hattest du das Gefühl auch?
Ja, auf jeden Fall. Also dadurch bin ich ja auch so spirituell geworden. Ich glaube, das hört sich auch manchmal ein bisschen komisch an für Leute, die damit noch nicht so Erfahrung gesammelt haben. Nee, ne? Ja. Also finde ich auch nicht. Ich sage das immer nur für die Leute, die vielleicht gar keine Berührung damit haben.
Ja.
Aber bei mir ist es so, ich habe erstmal total gespürt, als Jakob gegangen ist, dass deswegen, du hattest ja vorhin auch nach einer Seele gefragt. Ich habe gemerkt, die Seele hat einen kranken Körper verlassen. Und das war so ein wunderschöner Moment. Das war nicht so wie im Film, ja, die Augen schließen sich und dann ist die Person weg und das war's. Sondern man hat richtig gespürt, die Seele verlässt diesen kranken Körper und es ist ein schöner Moment. Und das ist gar nicht so schlimm, wie uns immer gesagt wird. Und man spürt, dass die Seele da ist. Und ich glaube auch fest daran, dass die geliebten Menschen, die von uns gegangen sind, dass die bei uns sind und dass sie uns beschützen und dass wir die auch wiedersehen. Wenn wir irgendwann gehen, werden wir auch eigentlich nur unsere Materie verändern, denke ich. Ja. Also wir verlassen unseren menschlichen Körper und treffen sie dann auch wieder auf eine andere Art und Weise, weil wir dann einfach eine Energie sind, eine Seele. Das kann ich auch nicht genau beschreiben. Und ich glaube fest daran, dass er da ist bei uns allen und also bei den Ängsten sozusagen und dass er ja, auch über uns wacht. Ich habe auch, das dauert jetzt zu lange zu erzählen, aber ich habe so viele Zeichen von ihm bekommen und wirklich Zeichen. Man könnte denken, ja, das habe ich mir dann eingebildet, weil ich irgendwie einen Umgang damit gesucht habe, um irgendwie klarzukommen, aber das war nicht so. Also meistens in den Momenten, wo ich so gedacht habe, okay, vielleicht habe ich mir das alles eingebildet, vielleicht bist du gar nicht mehr bei mir, kamen dann Zeichen, die man wirklich so nicht, sich nicht mal ausdenken kann, die so krass sind und ich habe so gemerkt, wow, also und das hat mir unglaublich geholfen, auch damit umzugehen, weil ich habe gar nicht danach gesucht. Ich war nicht so, okay, ich will jetzt nach dem Tod irgendwie, ich muss jetzt Therapie machen, ich muss jetzt einen Weg finden, damit umzugehen. Ich habe einfach mir nach dem Tod gesagt, okay, erstmal war Alissa ja immer bei mir und wir haben gesagt, so, was würde Jakob jetzt machen? Wie gehen wir jetzt damit um, was jetzt gerade hier alles passiert ist? Und dann sind wir ganz schnell darauf gekommen, so, und das rate ich auch immer allen Leuten, die fragen, was soll ich machen danach, wenn mir das passiert ist? Also wenn die geliebte Person gegangen ist. Und da sage ich immer so, ey, du musst alles machen, was dir dann gut tut. Hör auf deine Intuition, hör auf dich. Wenn du weinen willst, wein. Wenn du schreiben willst, schrei. Wenn du feiern willst, feier. Mach alles, was dir gut tut. Und mir sind dann Sachen passiert, genau, um wieder auf deine Frage zurückzukommen. Mir sind Sachen passiert, wie zufällig sind Menschen in mein Leben getreten, die nichts von meiner Geschichte wussten. Wie zum Beispiel eine sehr gute Freundin von mir, also jetzt sehr gute Freundin, Theresa Zeitz. Die ist ein Mystic Coach Und die ist bei einem Lala Berlin-Shoot, habe ich die zufällig kennengelernt. Die war da Fotografin und Videografin. Und dann haben wir uns irgendwie unterhalten. Und dann habe ich verstanden, dass sie auch noch als Mystic Coach arbeitet. Und dann habe ich Sessions bei ihr gemacht.
Was macht ein Mystic Coach?
Mystic Coach, also andere würden es vielleicht als Medium bezeichnen.
Ah.
Genau. Und das ist so, ich bin dann zu ihr nach Hause gekommen und die macht sogenannte Sessions. Also ich habe witzigerweise, ich habe mal drüber nachgedacht, ich habe erst eine Session bei ihr gemacht, aber die hat so viel geholfen, dass ich das Gefühl hatte, ich muss gar nicht nochmal hingehen. Andere müssen irgendwie öfter hin. Genau, aber ich war bei ihr und sie channelt dann. Das heißt, sie ist so eine Art, also sie, du setzt dich sozusagen bei ihr zu Hause hin und dann räuchert sie. Dann läuft eine bestimmte Musik und du connectest dich mit deinem höheren Ich.
Mhm.
Und ja, und das war so krass. Also sie ist sozusagen, sie kommuniziert, sagen wir mal, um es einfach zu erklären, mit der anderen Seite.
Das sie verbindet dann sozusagen auch tote Menschen oder andere Seelen
genau.
mit dir dann.
Also entweder dein höheres Ich oder halt verstorbene Seelen. Und das ist eigentlich so, sie agiert eigentlich als eine Art Postbote. Das heißt, sie channelt und sie sieht dann zum Beispiel ein Bild. Das schreibt sie dann auf und wenn die Session vorbei ist, erzählt sie dir alles, was sie gesehen hat. Und sie bewertet das aber auch nicht wirklich. Sondern du kannst dann selber gucken, wie du damit umgehst. Wer hätte das sein können, der da mit dir kommuniziert? Oder bist du es selber und du willst dir selber helfen? Weil manchmal ist ja unser Unterbewusstsein und unsere Seele und unser höheres Ich nicht mit unserem Oberbewusstsein connected. Das ist ja auch unsere Intuition. Und auf jeden Fall hat sie mir dann Sachen gesagt, die man sich nicht aus, also das sind Sachen, die man nicht so anders interpretieren kann. Also was bedeutet, sie hat mir ein zum Beispiel ein Zeichen gesagt, das war ein Insider von Jakob und mir, den keiner wissen konnte. Also weder Alissa, meine beste Freundin, noch irgendjemand wusste, dass wir diesen Insider haben.
Gänsehaut.
Ja, und das hat sie mir gesagt und sie so, ja, vielleicht bedeutet das das und das und ich war so, wow, also das kann gar nicht sein, dass man sich das ausdenkt. Also das kann man nicht wissen. Und da habe ich noch mal mehr gemerkt, okay, Jakob ist wirklich bei mir. Und das hat mir auch total geholfen, also Theresa zu treffen, diese Session zu machen. Und was mir noch sehr geholfen hat, nach dem Tod, was auch unglaublich verrückt war. Ich sag immer, dass, also zufällig habe ich diese Menschen kennengelernt, aber ich sage, es gibt keine Zufälle. Also ich glaube schon, dass Jakob mir da auch Menschen geschickt hat, um besser damit klarzukommen. Genau. Und ich habe zum Beispiel auch jemanden getroffen, der auch nichts von meiner Geschichte wusste am Anfang, der eine Nahtoderfahrung hatte. Also nicht so wie wir, ein Unfall und hat es dann überlebt, sondern jemand, der wirklich klinisch tot war, 2 Minuten. Und der hatte irgendwie, long story short, einen Motorradunfall in Südafrika, war klinisch tot. Ich glaube, 2 Minuten oder 1,5 Minuten oder so. Und der hat sich auch selber... Er ist sozusagen aus seinem Körper rausgegangen und hat sich auch auf dem OP-Tisch gesehen und hat auch die Ärzte da gesehen, die gesagt haben, wir müssen ihn jetzt retten und so weiter. Und der hat mir erzählt, dass als er gestorben ist, dass das schönste Gefühl war. Also er hat gesagt, er hat ein weißes Licht gesehen, so wie man das ja oft hört. Und dass das das allerschönste Gefühl für ihn war. Ein Gefühl von nach Hause kommen, ein warmes Gefühl, ein Gefühl von, ach, jetzt verstehe ich, was das alles war. Also ein Gefühl von Erkenntnis. Deswegen, ich denke ja auch immer, man kommt als Seele auf die Erde und vergisst alles, sammelt die Erfahrung und wenn man dann sozusagen zurückgeht, das ist ja dieser Kreislauf sozusagen, versteht man wieder, ach ja genau, deswegen habe ich das alles gemacht. Und das hat mir auch unglaublich geholfen, weil ich so gemerkt habe, wow, das ist eigentlich so eine plausible Erklärung dafür. Da habe ich mich danach auch in Internetforen mal so das verglichen mit seiner Aussage, weil ich habe ihn ja face-to-face getroffen und das war auch jetzt nicht so ein Scharlatan oder so. Also das war so ein ganz hohes Tier in der Geschäftswelt. Das war einer, der gesagt hat, du, ich habe nie an Gott geglaubt, ich habe nie an irgendwas geglaubt und jetzt schon. Genau, und was so schön ist, alle erzählen das Gleiche. Also alle sagen, die eine Nahtoderfahrung hatten.
Ja.
So, ich rede so viel.
Nein,
ich
das ist auch so mal spannend. Zu Wort kommen. Und du drückst das so schön aus. Ich finde deine Sicht auf dieses Thema so wunderschön. Und das ist ja auch etwas, was Zeit gebraucht hat und wofür du offen warst. Ich finde, Trauer ist natürlich super individuell und jeder geht anders damit um. Aber ich finde es so schön, wie du deine Erkenntnisse gesammelt hast und es auch positiv für dich mitnehmen konntest, weil alles andere hätte Jakob auch nicht gewollt und würde dir auch nicht helfen und natürlich auch nicht deinen FreundInnen im Endeffekt. Wie meinst du, lebt Jakob für dich weiter? Also natürlich einmal auf der anderen Materie, aber auch in deinem Alltag, vielleicht in deinem Kopf oder in deinem Herzen, im Freundinnenkreis?
Also Jakob lebt eigentlich so wie früher für mich weiter. Also ich weiß noch ganz genau, wie er gesprochen hat, wie sein Humor war. Also ich erinnere mich an alles so, als wäre es gestern gewesen. Ist ja jetzt auch bald 6 Jahre her. Und das ist genauso eine Freude und Euphorie, wenn ich an ihn denke. Mhm. Natürlich ist da auch Schmerz dabei, aber ich erinnere mich ganz genau an ihn. Und ich finde auch seine Legacy und sein Lebenswerk, ich meine, du kanntest ihn ja auch, und ich finde, Jakob ist auch ein Mensch, der hat so viele Menschen inspiriert,
ja,
vor seinem Tod auch schon, auch vor der Krankheit. Also er war so eine Lichtfigur,
ja,
und den konntest du mit einem Politiker an den Tisch setzen und der hatte 5 Stunden mit dem geredet,
ja,
und der war danach ein Fan von ihm gewesen. Du hättest ihn aber genauso mit einem Obdachlosen zusammenbringen können und die wären beste Freunde geworden. Also Jakob war ein so inspirierender, freier, schlauer, krasser und liebevoller Mensch. Ich könnte noch stundenlang weiter erzählen. Und das bleibt. Das bleibt und das wird nicht weniger. Und was ganz wichtig immer mit diesem Thema Tod ist und man vermisst einen Menschen, ist die Frage, wieso soll dieser Mensch, der gegangen ist, diese geliebte Person, mit dem Tod nur im Schmerz noch bei uns bleiben?
Ja.
Wieso kann er nicht auch im Glück bei uns bleiben?
Hm.
Das heißt, wenn man an ihn denkt, dass man nicht denkt, oh, er ist nicht mehr da, ich bin so traurig. Okay, das passiert auch und das soll auch so sein, aber dass man die Person auch feiert und dass man sagt, hey, das war der krasseste Typ ever.
Ich finde es auch so witzig, manchmal, wenn wir anstoßen, stellen wir auch nochmal ein Shotglas hin und sagen, das ist für Jakob.
Genau, genau. Oder wir stoßen auf Jakob an.
Ja.
Genau, und da wollte ich auch jetzt zukommen. Was wir machen, das ist auch so ein Rituale, die mir total geholfen haben, mit dem Schmerz umzugehen, dass wir seitdem er gegangen ist, dass wir jedes Jahr in diesem engen Freundeskreis und auch mit seiner Familie uns an seinem Todestag treffen und das zelebrieren.
Mhm.
Das heißt, natürlich ist es sehr traurig, wir gehen ans Grab, wir trauern, aber danach feiern wir ihn auch. Wir feiern ihn und sein Leben. Dass es nicht nur er in diesem Schmerz zurückbleibt, sondern dass wir ihn, sein Leben und sein Lebenswerk feiern. Und genauso machen wir es an seinem Geburtstag, er hat am 18. Dezember. Und jedes Jahr am 18. Dezember sind wir in der Paris-Bar, wo wir auch unsere standesamtliche Hochzeit hatten. Und da wissen schon immer alle Bescheid, okay, am 18. Dezember sind, manchmal feiern wir auch rein, am 17. Dezember sind irgendwie 20, 30 Sitzplätze reserviert. Dann nehmen wir so ein großes Foto von Jakob mit und feiern seinen Geburtstag. Und das finde ich, das ist für mich irgendwie so normal geworden. Und das hilft mir total, aber jetzt in Vorbereitung auf den Podcast habe ich mich mit Freunden darüber unterhalten, die auch so gesagt haben, die auch jemanden verloren haben und gesagt haben, das ist aber nicht normal, ne? Also ich habe den Todestag von meinem Opa oder so erst zum 10. Todestag gefeiert, also nochmal angedacht oder so, weil das natürlich auch immer mit Schmerz verbunden ist.
Mhm.
Und dann ist mir aufgefallen, so ja stimmt, das ist eigentlich so ein tolles Ritual und so hilfreich, diese Person zu feiern, das Leben der Person zu feiern. Und natürlich nicht nur an diesen beiden Daten, also immer, wenn ich jetzt gleich nach dieser Podcastaufnahme zu Alissa gehe und wir was trinken gehen, dann stoßen wir auch auf Jakob an. Genau, aber diese großen Feste, so wie man auch Weihnachten feiert oder so, dass man das irgendwie 1-2 Mal im Jahr hat, das tut auch unglaublich gut.
Wessen Idee war das? Weil ich frage mich auch, wie kann man das, diesen Stein ins Rollen bringen? Sagen wir mal, jemand aus der Familie ist gestorben und viele haben dann ja auch so Berührungsängste damit. Wie kann man dann anfangen, das auch zu zelebrieren und das vielleicht auch in die Mitte von einem Gespräch zu kriegen?
Also ich glaube, die Idee kam damals von mir, weil wir natürlich, ich weiß es nicht mehr genau, aber wir hatten ja diesen unglaublichen Zusammenhalt mit den Jungs, mit seinen krassen Freunden, mit seiner Schwester, also mit seinen Geschwistern und auch seiner Mutter und überhaupt seiner und meiner Familie und allen. Aber irgendwie war das ja so, nach dem Tod haben wir uns dann immer jeden Tag getroffen, also die Jungs, Alissa und ich, und haben über ihn gesprochen und irgendwann nach dem 5., 6. Tag wieder getroffen und hat man es auch irgendwann geschafft, mal eine witzige Aktion zu erzählen, die Jakob gemacht hat oder die man mit ihm erlebt hat.
Mhm.
Und irgendwie war das diese Zeit danach so ein wunderschöner Zusammenhalt, von Freundschaft und Liebe. Und das haben wir dann einfach immer so geplant. Wir hatten dann so eine WhatsApp-Gruppe und gesagt, okay, jetzt machen wir das am Geburtstag. Wir sind sogar einmal, es war immer Paris-Bar, und ein Jahr ist ein Kumpel, Philipp Mollenkott, kennst du, ist er kurzzeitig nach Paris gezogen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir verbinden das damit, wir besuchen alle Molle in Paris und Hammer. Feiern da Jakobs Geburtstag statt Paris-Bar.
Ja.
Das hat sich irgendwie bei uns so... ja, das ist irgendwie dann so gekommen und das tut unwahrscheinlich gut.
Voll gut. Hilft dir das auch, mit dem Schmerz dann umzugehen und auch mit dem Vermissen umzugehen? Oder hast du noch irgendwelche anderen Werkzeuge, was du machen kannst, wenn so ein Schmerz hochkommt?
Also mit dem Schmerz umzugehen ist natürlich immer so schwierig, weil ich habe mich ja dann nach dem Tod ganz viel mit dem Thema beschäftigt. Dann habe ich diese Menschen getroffen, Nahtoderfahrung, Theresa, ja. Aino, Alissa, und hatte so viel Hilfe. Aber es ist auch ein richtig krasser Prozess. Mhm. Also ich habe jetzt echt gemerkt, so das Jahr nach dem Tod ist ja dieses Trauerjahr.
Ja.
Da wäre ich erstmal gar nicht klargekommen, höchst traumatisiert. Also alles, was ich sage immer, wir sind wie völlig irre Menschen durch die Gegend gelaufen, weil man das auch gar nicht so richtig erstmal realisieren kann.
Mhm.
Und dann gibt es so, bei mir waren das so, diese Erfahrung, die ich gesammelt habe, deswegen bin ich jetzt da, wo ich bin. Aber damals war das ein Jahr nach dem Tod. Es war 2 Wochen vom Todestag, habe ich so meine ersten Panikattacken bekommen.
Scheiße.
Und ich hatte mich super viel damit beschäftigt und ich dachte so, okay, ich habe es jetzt eigentlich verstanden, aber man hat da nie alles verstanden und hat nie ausgelernt und ja. Es auch nie fertig verarbeitet. Und dann habe ich so gemerkt, okay, wenn ich, dass ich manchmal das Gefühl hatte, dass ich nicht immer, also dass ich auch mal natürlich nicht drüber reden will, das ist ja auch voll okay, aber dass ich es oft auch runtergeschluckt habe, weil ich so war, okay, ich muss jetzt auch mal wieder arbeiten, ich muss jetzt mal wieder am Start sein und irgendwie Geld verdienen und so, und musste das dann runterschlucken und habe dann aber gemerkt, durch die Panikattacken, das war nicht gut, weil immer in dem Moment, wo man so tut, als wäre alles okay, ist es aber in dir drinnen nicht, fühlst du dich unwohl, und dann kann es sein, dass dieses Unterbewusstsein und Oberbewusstsein, dass die zusammenkommen und dann platzt es, und das war halt meine erste Panikattacke.
Tag.
Und das habe ich aber dann geschafft, über die Jahre irgendwie so zu bearbeiten, indem ich halt verstanden habe, woher kommt die Panikattacke? Okay, ich muss in Momenten, wo ich das fühle, mich damit beschäftigen. Das heißt, wenn ich jetzt gerade traurig bin und aber heute Abend auf den Geburtstag eingeladen bin, nicht zu denken, ja, aber ich will ja irgendwie meiner Freundin was Gutes tun, und ich sage, nein, ich muss jetzt an mich denken, ich muss jetzt den Schmerz rauslassen, ich gehe jetzt da rein. Oder auch, wenn Leute mich ansprechen und sagen, ja, erzähl doch mal, wie das mit Jakob war, zu sagen, nee, ich möchte jetzt gerade da nicht reingehen, ich will jetzt gerade nicht über den Schmerz sprechen. Mhm. Und das kann ich auch nur jedem raten, der in so einer Situation ist, dass man da ganz doll auf seine Intuition hört, so dieses Bauchgefühl, Intuition, Bauchgefühl, höres Ich, alles das Gleiche sozusagen. Genau, weil damit fährt man immer am besten. Und dafür muss auch jeder Verständnis haben.
Und dann priorisierst du dich selbst und damit kannst du dir helfen. Und im Endeffekt hilfst du ja auch deinen Mitmenschen somit, weil keiner will ja, dass du leidest oder dass du dich verstellst oder irgendwas unterdrückst.
Genau.
An sich ist es wirklich einfach nur ein, ich darf das fühlen, was ich gerade fühle, und das muss raus.
Genau.
Und ich muss hier keine Rolle spielen für andere.
Genau, ja. Genau das.
Das klingt auch sehr gesund.
Ja. Und auch, wenn man sich aber auch manchmal sagt, so, hey, ich habe jetzt heute echt keinen Bock da drauf, ich habe hier was zu tun oder so, dass man auch, natürlich nicht immer, aber dass man sich auch sagen kann, es ist okay, du darfst es jetzt heute auch mal wegschieben.
Ja.
Und auch kein schlechtes Gewissen zu haben oder so, weil das gibt's auch ganz viel, so dieser Guilt, der dann kommt, irgendwie beschäftige ich mich genug mit dem Thema oder mit der Person. Ja, also die Devise ist eigentlich, lieb zu sich selbst sein.
Ja. Alles andere würde Jakob ja auch nicht wollen.
Ja, genau.
Wir haben jetzt ein paar Mal über die Krebsorganisation gesprochen. Die hast du nämlich ins Leben gerufen. Und die ist auch im Namen von Jakob.
Genau.
Magst du irgendwas darüber erzählen, so im Allgemeinen?
Mhm. Sehr gerne. Die Idee zu dieser Krebsorganisation kam Jakob und mir. Wir waren, als wir zusammen bei der Chemotherapie waren. Mhm. Also er hatte zum Beispiel, sagen wir mal, montags um eine bestimmte Uhrzeit Chemo.
Mhm.
Und dann gehst du dahin in die Charité. Bei ihm war das ambulant.
Mhm.
Gehst zum Beispiel morgens um 9 hin und dann hast du von 10 Uhr bis 14 Uhr zum Beispiel Chemo. Das heißt, dann kriegst du diesen, man kennt das ja aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen Filmen, dann kriegst du diesen Tropf und dann läuft das die Chemo, also die Flüssigkeit sozusagen dann durch deinen Körper. Genau. Und da waren wir immer zusammen. Und dann sind da irgendwie so verschiedene Räume. Du siehst auch die anderen Patienten, die sitzen sozusagen mit ein bisschen Abstand neben dir. Und erstmal ist uns aufgefallen, dass diese ganzen Patienten alleine da waren. Also das höchste der Gefühle war mal, dass ich gesehen habe, jemand wurde abgeholt von der Therapie. Aber eigentlich waren die alle alleine da und ich war sozusagen die einzige Begleitung von jemandem. Was natürlich auch so war, weil ich mir meine Jobs so legen konnte, wie ich wollte, weil ich irgendwie keinen 9-to-5-Job hatte. Und da ist uns schon aufgefallen, so okay, krass, das ist ja auch nicht so normal, dass du dieses Support-System hast, ne? Was Jakob ja auch durch seine Familie und seine engen Freunde hatte. Wir hatten immer jemanden, der konnte mal gerade was zu essen besorgen oder irgendwie vorbeikommen oder sich kümmern oder ein Taxi rufen oder was auch immer. Genau, und dann gab es einen Moment. In unserem Raum saß immer so ein älterer Herr, also der saß so links neben mir und der war wohl fertig mit seiner Chemo und manche Chemotherapien sind so, dass wenn du die fertig gemacht hast, sagen wir mal jetzt 14 Uhr, dass du noch eine Pumpe, eine Chemopumpe mit nach Hause nimmst. Also das ist so eine Art, so ein Behälter, so eine Pumpe, die an dem Port, den du hier oben hast, also hier oben links am Schlüsselbein.
Was ist ein Port?
Das ist so, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube, das ist so ein Schlauch, der ins Herz führt und da die Flüssigkeit sozusagen in den Körper bringt. Also manche Chemotherapien kriegt man so über den Arm und manche kriegt man durch diesen Port gestochen. Das ist so ein Punkt unterm Schlüsselbein. Ich bin aber keine Medizinerin, ich weiß nicht, ob ich sie richtig erkläre. Genau, und viele Therapien sind so, du machst sie ambulant und dann nimmst du noch diese Pumpe mit, die ist sozusagen hier festgemacht. Die kannst du in so eine Art Hipbag mit dir rumtragen. Dann gehst du nach Hause und dann läuft die Chemo da noch weiter durch. Und dann, dass du sozusagen die Chemo zu Hause weitermachst und dann am nächsten Tag gehst du zum Krankenhaus und gibst diese Pumpe ab. Und das hat dieser Ältere ja auch gehabt. Also ich habe gesehen, er hat diese Pumpe und der geht jetzt nach Hause. Mhm. Und dann ist er aufgestanden und er hatte so Hosenträger und hat sich in diesen Hosenträgern mit der Pumpe verheddert. Und ich habe das gesehen und war natürlich so, oh Gott, bin aufgestanden, weil natürlich die Krankenschwestern auch nicht immer überall sein können. Die können nicht 4 Stunden lang neben jedem Patienten sitzen und aufpassen, dass nichts passiert. Das geht einfach leider auch nicht. Genau, und dann bin ich zu ihm gegangen und habe ihm geholfen mit den Hosenträgern und habe ihn gefragt, wo er jetzt hingeht, was er jetzt macht. Und hat er erzählt, ja, er fährt jetzt mit der Bahn nach Hause und ist dann da alleine. Und das hat mein Herz gebrochen und ich habe nur so gedacht, wow, wie. Und er war aber ganz stark dabei. Und dann hat er mich angeschaut und war so geschockt, dass ich ihn gefragt habe, wie es ihm geht und dass ich ihm geholfen habe. Und er war so, boah, danke schön. Und da hat er ganz viel erzählt auf einmal und es war so süß. Und ich habe so gemerkt, wow, also nur weil ich das Selbstverständliche mache und jemandem helfe und ihm frage, wie es ihm geht und was er jetzt macht, dass das so etwas in jemandem auslöst, war so krass irgendwie. Ich da gemerkt habe, so okay, vielleicht redet er gar nicht mit so vielen Leuten. Und dann habe ich mit, also erstmal habe ich den dann jede Woche wieder getroffen und da war es immer klar, okay, wir quatschen jetzt 4 Stunden lang. Und dann habe ich mit Jakob drüber gesprochen und wir meinten so, ey, wie krass muss das sein, wenn du diese Krankheit alleine durchmachen musst. Wenn du nicht das Supportsystem hast von Gia oder den tollen Freunden oder der Familie und Leuten, die auch in deiner Nähe wohnen. Wie muss das sein, wenn du zum Beispiel keine Familie mehr hast oder deine Familie nicht in der Stadt wohnst, in der du lebst oder du nicht so viele Freunde hast oder die auch einfach alle arbeiten müssen, was ja auch normal ist, ne? In unserer Medienwelt ist das immer so, manchmal nicht jeden Tag.
Ja.
Genau. Und so kamen wir eigentlich auf die Idee der Organisation, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen da irgendwas machen. Und dann haben wir das Thema erstmal noch ruhen lassen. Und dann kurz vorm Tod haben wir uns wieder darüber unterhalten. Dann habe ich gesagt, ich würde gerne diese Organisation gründen, auch in seinem Namen.
Mhm.
Und dann haben wir zusammen besprochen, was wir alles machen wollen. Und so dadurch erstmal dieses Thema mit diesem älteren Herrn, da kamen wir auf die Idee der sogenannten Chemopaten. Das sind ehrenamtliche Helfer, die PatientInnen vor, während und nach der Chemotherapie im Alltag begleiten und unterstützen. Das sieht jetzt bei jedem Patienten natürlich unterschiedlich aus. Ne? Das heißt nicht immer, dass die mit zur Chemotherapie kommen müssen. Aber das Ding ist, also wie auch die Idee entstanden ist, Jakob hatte mich, ich war immer bei ihm, er hatte seine engen Freunde. Wir hatten diese Riesenprivilegien, wir waren auch finanziell unabhängig. Und ich sage ja immer, die Zeit, die wir hatten, war die schönste Zeit unseres Lebens durch diese ganzen Faktoren, weil wir diese Möglichkeiten hatten und auch diese finanziellen Möglichkeiten, dass wir auch von überall aus arbeiten konnten. Und wir, also sozusagen die Idee der Organisation ist, das, was wir hatten, anderen Menschen auch zu geben, die nicht so privilegiert sind. Und das heißt zum Beispiel, die Chemopaten, sagen wir, die Chemopaten sind Jakobs Freunde, Jakobs Familie und ich als Paten. Das, was wir für ihn waren, sollen die dann für andere Patienten sein. Und das bedeutet zum Beispiel, die können, es ist oft so nach der Chemo, dass du dann irgendwie, dass es dir nicht so gut geht, dass dir übel ist, dass du jetzt nicht gut zu Fuß bist oder so. Also oft ist es so, muss nicht immer so sein. Aber dass zum Beispiel dein Pate oder deine Patin für dich einkaufen geht, mit deinem Hund spazieren geht, Behördengänge macht, auch wenn man zum Beispiel, wir haben ja auch viele Patienten, PatientInnen, die nicht so gut Deutsch sprechen. Ich finde das Arztdeutsch sowieso voll schwierig und Deutsch ist meine Muttersprache. Ja. Dass du da jemanden hast, der dir dabei hilft. Also so eigentlich alltägliche Dinge. Aber ich habe zum Beispiel einen Patienten, der hat sich bei uns gemeldet und hat gefragt, ja, er hätte gerne einen Paten. Der hat uns erzählt, ja, der hat seine Frau und die kümmert sich um ihn und er hat seine beiden Kinder und die sind auch alle ganz toll. Aber das Ding ist natürlich, wenn du als Familie, also selbst wenn du nicht alleine bist, bist du als Familie ja seit der Diagnose in dem Thema drin. Mhm. Und du gehst da durch und das ist natürlich für dich auch nicht einfach. Und du hast auch Angst, jemanden zu verlieren und du bist emotionaler Support. Und da ist es manchmal sogar hilfreich, wenn es eine außenstehende Person gibt, die dich auch auf andere Gedanken bringen kann. Also dieser Patient hat sich bei uns gemeldet, meinte, meine Frau ist toll, meine Kinder sind toll, die kümmern sich. Aber ich würde gerne jemanden haben, mit dem ich einfach mal ins Kino gehe. Und mit dem ich einfach nur mal spazieren gehe und mit dem ich mal über andere Dinge spreche. Der mich ein bisschen ablenkt. Und als ich das gehört habe, sind mir auch so im Nachhinein so die Tränen gekommen, weil ich so gemerkt habe, wow, das ist so krass, auch was für Bedürfnisse man da natürlich hat. Dann gibt's natürlich ein anderes Beispiel, eine alleinerziehende Mutter, die Brustkrebs hat, die irgendwie sich von ihrem Mann getrennt hat, nicht viel Geld hat und es natürlich auch oft so ist, wenn du Krebs hast, wenn du OPs machst oder auch Chemotherapie machst, dass du dann nicht mehr so gut arbeiten kannst oder gar nicht mehr arbeiten kannst. Dein ganzes Leben verändert sich ja. Dann kannst du auf einmal kein Geld mehr verdienen. Wie willst du dich um dein Kind kümmern? Du willst eine gute Mutter sein. Wie soll das alles funktionieren? Und da haben wir zum Beispiel eine andere Patientin, die sich gemeldet hat, gesagt hat, ja, sie hätte irgendwie gern Unterstützung im Alltag und auch irgendwie mit ihrer Tochter. Und das war, ey, da muss ich mich jedes Mal wieder zurückhalten, nicht zu weinen, weil ich denke immer so, die Leute, die sich bei uns melden, denke ich so, was für wunderschöne Menschen gibt's da draußen. Da hat sich bei uns eine Familie gemeldet, die wohnen in der Nähe der Patientin. Also wir machen immer auf Instagram so Aufrufe. So wir haben eine große Kartei an Paten. Ja, wir machen immer so Aufrufe, wenn wir in der Stadt noch keinen haben. Zum Beispiel, wir suchen einen Paten oder eine Patin in der Nähe von Nürnberg, sagen wir mal. Und dann hat sich eine Familie bei uns gemeldet. Die haben ein kleines Baby und ein Kleinkind. Und die wohnen in der Nähe der Patientin. Die haben gesagt, ja, wir würden uns gern kümmern. Wir haben einen großen Garten und wir würden gerne der Patientin helfen und auch unser Kind wir haben ein Kinderparadies im Garten. Wir können uns auch um das Kind kümmern, dass die mit unserem Kind spielen kann, wo man sich auch denkt, ey, das ist auch eine junge Familie, das ist ganz viel Stress, wenn du ein Baby hast und ein Kleinkind. Und dass die sich dann melden und sagen, hey, wir möchten aber auch, und die auch noch berufstätig sind, ne? Wir möchten hier helfen. Und das ist so wunderschön. Wir haben unendlich viele Geschichten, was diese Chemopaten bei uns leisten. Genau. Und das ist genau das, was Jakob und ich uns gewünscht haben. Und wir sprechen dann immer mit den Paten und auch mit den PatientInnen. Und ich habe letztens mit einem Patienten telefoniert und meinte so, ja, und wie läuft's jetzt mit deiner Patin? Und der meinte so, hey, das ist nicht meine Patin, das ist ein Teil der Familie geworden. Oh. Die ist Taufpate meiner Tochter geworden. Und das ist so wunderschön, weil man kann sogar wenn du als Pate zum Beispiel nur zweimal die Woche Zeit hast zu telefonieren, man kann auch mehrere Paten haben oder PatInnen, kannst du für jemanden da sein. Und ich glaube, im Großen und Ganzen geht es um dieses Gefühl, nicht alleine zu sein, dass du jemanden hast, der da ist, egal ob du über den Krebs reden möchtest, nicht drüber reden möchtest, über den Tod, Ablenkung haben willst. Genau, das ist der eine Tätigkeitsbereich der Organisation.
Voll schön.
Ja.
Wirklich so toll, dass ihr das ins Leben gerufen habt. Ja. Ich sitze hier auch die ganze Zeit und bei mir kommen auch Emotionen hoch, dass ich super dankbar bin, aber auch so eine Art von Trauer, weil man denkt, diese Bedürfnisse sind so normal und eigentlich ja alltäglich, minimal. Und es ist traurig, aber fast auch gleich schön zu sehen, dass das auch von euch dann erfüllt werden kann und andere Menschen das auch gerne geben. Wie kann man eigentlich Patin werden bei euch?
Also Pate kann man werden, man kann sich bei uns melden, am besten per E-Mail an info@kaijakobhaupt.com. Wir machen das immer so, also wir machen oft Aufrufe und suchen bestimmte Paten in, also zum Beispiel weiblich, männlich oder was auch immer, in der Nähe von Städten. Dann melden sich die die Leute bei uns, die Pate werden möchten.
Und die Aufrufe macht ihr über Social Media?
Genau, das machen wir über Instagram, aber auch über Freunde. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe viele Freunde in Hamburg, dann frage ich da natürlich auch rum. Und dann melden sich die Menschen bei uns und wir testen die sozusagen erstmal. Also erstmal brauchen wir einen Steckbrief, Personalausweis oder Reisepass, ein Foto davon. Und dann besprechen wir mit denen, warum sie das machen wollen, was für Erfahrungen sie auf dem Gebiet haben. Weil das Ding ist, die Chemopaten sind weder Pfleger noch Therapeuten. Also das sind eher wie gute Freunde.
Wegbegleiter.
Genau, Wegbegleiter. Und das heißt nicht, dass du die Person pflegen musst. Das ist auch gar nicht der Zuständigkeitsbereich. Oder irgendwie sehr therapieren musst, sondern dass du einfach eine Person bist, eine gute Freundin, die da ist. Und so finden wir die, unterhalten uns dann mit denen und dann fragen wir den Patienten oder die Patientin, ob sie, dann zeigen wir denen zum Beispiel die Steckbriefe und erzählen von den verschiedenen Paten, die wir jetzt gerade in ihrer Nähe hätten. Das ist auch so ein bisschen wie so eine Kontaktbörse. Und dann sagen die, ja, ich würde gerne vielleicht eher eine Frau haben oder eher einen Mann. Und dann gucken sie, welches Alter passt denen. Wir haben zum Beispiel eine Patientin, die ist über 70, die hat eine ganz junge Patin. Ich glaube, die Patin ist erst Anfang 20 und die verstehen sich so gut. Das sind richtig Freundinnen geworden. Voll. Das ist auch immer so interessant. Genau, und so, und dann telefonieren sie sich erstmal zusammen. Wir erzählen den Paten am Anfang auch nur eine ganz anonyme Rohversion von der Geschichte des Patienten, weil wir natürlich auch prüfen wollen und gucken wollen, wie sie damit umgehen können. Mhm. Und dann bringen wir die beiden zusammen und gucken erstmal, wie die Chemie stimmt. Und bis jetzt hat es jedes Mal so sehr gefunkt sozusagen. Sind einfach immer nur wunderschöne Geschichten dabei rausgekommen.
Und meinst du, es hilft, auch mit dem eigenen Schmerz umzugehen, wenn man anderen hilft?
Auf jeden Fall. Also das merke ich ja bei mir durch die Arbeit mit der Organisation. Ja. Dass das total hilft. Also alles, was ich eben erzählt habe, ist so bereichernd und so wunderschön. Und ich mache ja die Organisation eigentlich alleine mit meiner Mama. Es gibt eine Krankenschwester aus der Charité, die uns noch sehr unterstützt. Jakobs Mutter unterstützt uns auch sehr. Aber eigentlich machen meine Mutter und ich das alleine. Und wir telefonieren uns dann so mehrmals die Woche zusammen und sprechen dann über die E-Mails oder über die Gespräche, die wir hatten mit den PartInnen oder mit den PatientInnen.
Auch ein super schönes Miteinander. Das hat euch wahrscheinlich auch nochmal anders zusammengeschweißt.
Ja, total. Meine Mutter ist sowieso die Beste und Krasseste. Also da kann ich noch einen ganz eigenen Podcast drüber machen. Genau. Und wir telefonieren uns dann immer so zusammen. Und es ist wirklich eigentlich jedes Mal so, dass uns die Tränen kommen und dass wir dann, ich erzähle die Geschichte mit dem Patienten und sie mit der Patientin und dann erzählen wir uns, was dabei rausgekommen ist. Und wir müssen jedes Mal nicht nur, natürlich manchmal auch aus Traurigkeit weinen, aber eigentlich 90% der Zeit aus Glück, weil wir merken, boah, wie wunderschön ist das. Und das hilft so sehr. Und was wir ja auch noch machen, der andere Tätigkeitsbereich der Organisation, ist ja diese Wunscherfüllung. Das ist ja auch so etwas, was mich so erfüllt. Die Ideen kamen uns, weil Jakob und ich ja trotz des Krebses diese wunderschöne Zeit hatten. Das heißt, wir sind gereist, wir haben geheiratet, wir konnten von überall aus arbeiten und wir waren einfach total frei. Und deswegen war die Zeit ja auch so schön, also wir konnten sie so intensiv und schön leben, weil wir einfach sagen konnten, so und jetzt fliegen wir nach Kuba und dann machen wir dies und dann machen wir das und jetzt gehen wir auf ein Konzert und wir können uns jetzt auch leisten, noch eine Hochzeit zu feiern. Und das ist aber auch nicht normal und so sind wir auf die Wunscherfüllung gekommen, weil wir gesagt haben, okay, wie muss das sein, du kannst nicht mehr so gut arbeiten, weil du Krebs hast oder was weiß ich, du bist der Versorger oder die Versorgerin der Familie und hast Krebs und wer verdient jetzt das Geld und so weiter und deswegen finanzieren wir unseren PatientInnen kleine Auszeiten, also zum Beispiel eine Art Urlaub, natürlich alles mit den Ärzten abgesprochen, dass sie sozusagen fit genug dazu sind, aber dass sie Erholung bekommen, Ruhe bekommen, auch mal mit der Familie auf andere Gedanken kommen. Wir haben zum Beispiel einer türkischen Familie einen Urlaub an den Strand in der Türkei, ich weiß nicht mehr genau wo, finanziert mit 5 Kindern, wo dieser Tod über den Kindern geschwebt hat und dieser Krebs, was wird bald passieren? Und das war so eine schöne Ablenkung für sie, dass man auch neue Motivation schöpfen kann. Und genau, also das ist der Grundgedanke gewesen, diese Auszeiten zu finanzieren, diese Ablenkung, Erholung, Motivation. Und was wir aber auch gemacht haben, ist zum Beispiel hat sich ein Patient bei uns gemeldet, der hat sich einen Assistenzhund gewünscht. Dieser Patient hatte einen Hirntumor und bei so Hirntumorpatienten ist es oft so, dass wenn sich dieser Tumor vergrößert oder sich überhaupt der Zustand verschlechtert, dass so ein Assistenzhund ganz hilfreich sein kann, weil er dir deine Medikamente angibt oder Sachen, die dir runterfallen, dir angibt. Also das sind so, du kriegst ihn sozusagen als Welpen, der durchläuft dann so ein Programm und wird trainiert und dann ist es halt so ein Assistenzhund. Das hatte er sich gewünscht. Es war auch ein sehr junger Krebspatient, so Mitte, Ende 20, ich glaube 26, 27. Und genau, und den Wunsch haben wir ihm erfüllt und wir machen das immer so, dass wir natürlich engmaschigen Kontakt zu den Patienten haben und die uns auch so Berichte schreiben. Und der hat uns so tolle Berichte geschrieben, die kann man auch auf unserer Internetseite nachlesen, wie sehr ihm dieser Hund geholfen hat. Also alleine, dass der Herzschlag, wenn der Hund auf ihm lag im Bett, dass ihn das total beruhigt hat und wie sehr ihm im Alltag hilft. Also nicht nur diese Auszeiten, die wir möglich machen, sondern auch sowas alternative Therapiemethoden, also medizinische Hilfe. Es gibt gewisse Immuntherapien, die sehr neu sind und von der Krankenkasse noch nicht übernommen werden, die aber Menschen retten können. Und da haben wir zum Beispiel auch einen Teil einer Immuntherapie bezahlt und die Frau ist tatsächlich dadurch jetzt gesund geworden. Dann gibt es andere gewisse Dinge, die die Krankenkasse nicht zahlt, die wir auch übernehmen. Wir haben auch schon mal zum Beispiel einen Umzug bezahlt von einer Person, die mit ihrem Sohn, der witzigerweise Kai Jakob heißt, gerne ans Meer ziehen wollte und nicht mehr in Berlin-Neukölln leben wollte nach der Diagnose. Genau, also das sind auch alles Dinge, die zu dieser Wunscherfüllung dazu zählen.
Und danke, wirklich danke, dass ihr das macht und eure Energie da reinsteckt. Also von meiner Seite möchte ich auch nochmal sagen, ein großes Appell an euch, auch der Karl-Jakob-Haupt-Organisation zu folgen, sie zu unterstützen, euch da alles mal durchzulesen. Ihr lebt wahrscheinlich auch von Spenden, oder?
Genau, danke schön. Danke für deine Worte. Wir leben, die Organisation trägt sich nur von Spenden. Also wir sind zu 100% auf Spenden angewiesen. Ja. Genau, also alles wird durch Spenden finanziert. Wir sind immer auf der Suche, wie kann man Wege finden, neue Spenden zu sammeln. Also ich erzähle natürlich die Geschichte. Wir haben, so wie du auch, zwei Kollektionen mit Levi's gemacht. Die haben uns ganz toll unterstützt.
Toll.
Da haben wir dann zum Beispiel, die haben wir auch noch im Onlineshop, Jeans verkauft. Und das heißt, du kaufst eine Jeans und mit dem ganzen Erlös spendest du das an die Krebspatienten. Ist auch ein guter Weg.
Auch
und
richtig schön, dass das Schweinchen drauf.
Genau.
Von der Marke damals von
genau,
Jakob,
genau.
Ne?
Jakob hatte dieses Schweinchen beim Dandy Diner und das haben wir als unser Logo genommen für die Organisation. Genau, und wir sind zu 100% auf Spenden angewiesen. Deswegen freuen wir uns über jede Spende. Wir freuen uns auch über jeden, der sich bei uns meldet, der Pate sein möchte oder irgendwie auf eine andere Art und Weise helfen möchte. Und du hattest mich ja eben gefragt, was mir geholfen hat, mit dem Schmerz umzugehen. Und ich finde, erstmal mit dem Schmerz umzugehen, aber auch wenn man nicht so einen schlimmen Schmerz hat, tut das unglaublich gut, anderen Menschen zu helfen. Also ja. Ich finde, gerade in unserer Medienbubble ist es ganz oft so, wie stelle ich mich da, was mache ich auf Instagram, TikTok, Likes, Follower. Aber wenn man dann, also ich glaube, man muss nicht mal drauf warten, dass einem sowas passiert oder sowas in der Familie ist. Wenn man, also das tut unglaublich gut, einfach anderen Menschen zu helfen und mal nicht nur an sich zu denken. Und das sind Kleinigkeiten. Du kannst 5 Euro spenden, du kannst das posten, du kannst irgendwie sagen, okay, ich möchte Pate sein. Und das ist so ein Mehrwert in deinem Leben. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, sowas zu machen. Es muss ja auch nicht nur unsere Organisation sein. Es gibt ja so viele tolle Organisationen. Aber das bringt einen im Leben so sehr weiter.
Glaube ich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Sprechen darüber total hilft oder einfach so seinen Schmerz zu teilen und ihn nicht alleine tragen zu müssen, oder?
100%ig, das tut sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie oft ich schon darüber gesprochen habe. Ich finde auch heute dieses Gespräch, was wir beide in diesem Podcast haben, so toll. Das tut auch nochmal gut, das alles nochmal rauszulassen. Es ist natürlich auch oft schwer, weil man sich manchmal sagt, oh, ich will da jetzt nicht drüber reden. Aber immer, wenn man dann reingeht und vor allen Dingen, wenn man damit Menschen helfen kann, ist es der beste Outcome, den man sich vorstellen kann. Deswegen über den Schmerz sprechen, ich glaube, das hilft anderen auch ganz doll. Also das ist der einzige Grund, warum ich heute eigentlich hier sitze, weil ich anderen helfen will, mit meiner Geschichte auch ein bisschen inspirieren will und zeigen will, wie man damit umgehen kann, und wie man aus dem, auch mit der Organisation zum Beispiel, aus dem Schlimmen, was passiert ist, irgendwie was Positives ziehen kann.
Und was würdest du gerne Menschen sagen, die einen geliebten Menschen verloren haben?
Ich würde den Menschen sagen, also die einen geliebten Menschen verloren haben, was ich vorhin eigentlich schon gesagt habe, dass man danach ganz doll auf sich hören sollte. Mhm. Also ich bin natürlich nicht der Ratgeber für Tod. Ich habe es auch nur so gemacht, wie ich es gemacht habe. Aber mir hat sehr geholfen. Ich kann sagen, was für mich sich gut angefühlt hat, ist dieses, das heißt jetzt nicht, dass man egoistisch sein muss, aber an sich denken, auf seine Intuition hören. Was möchte ich? Will ich drüber reden? Will ich nicht drüber reden? Es gibt natürlich ganz tolle professionelle Hilfe, Therapeuten. Mhm. Dann so jemand wie Theresa Zeitz, meine Freundin, würde ich immer den Tipp geben. Ich schicke immer alle meine Freunde erstmal zu ihr. Auch Menschen, die niemanden verloren haben, die einfach gerade vielleicht eine kleine Lebenskrise haben oder einfach auch so mal sich ein bisschen mehr connecten wollen, schenke ich immer zum Geburtstag erstmal eine Session bei ihr. Genau. Und ja, ich würde auch den Menschen raten, denen sowas passiert ist, dass sie lieb zu sich sein sollen, sich keinen Druck machen lassen. Sie müssen nicht sofort wieder funktionieren. Und so lange, wie sie brauchen, können sie trauern und sich die Zeit nehmen. Und es gibt da kein richtig und kein falsch. Und es ist auch egal, was alle anderen Leute sagen.
Ja, voll. Und wie wir auch schon gesagt haben, es ist so individuell, wie man trauert. Und es braucht ein bisschen Zeit, um herauszufinden, wie will ich damit umgehen? Wie will ich den Tod auch sehen? Wie will ich vielleicht auch etwas Positives in diesem Schmerz sehen? Und ja, jeder braucht da, glaube ich, auch seine eigene Zeit. Total.
Auf jeden Fall. Ja.
Aber ich finde das alles so schön, wie du das ausdrückst und wie du es siehst und wie du daraus etwas so Positives entwickelt hast, was noch anderen hilft. Mhm. Und für mich nehme ich mit, auch anderen zu helfen, hilft einem selbst. Weil sich auch zu sehr zu verlieren in dem so, oh Gott, was ist bei mir passiert? Einmal auch zu schauen, was passiert bei anderen Menschen, ist natürlich eine Perspektiverweiterung, aber auch eine Hilfe für sich selbst.
Hundertprozentig,
finde ich voll toll. Gibt es irgendwie einen Punkt, wo du sagen könntest, so hast du die Freude in deinem Leben wieder gefunden?
Also erstmal, die Arbeit mit der Organisation hat mir ganz doll geholfen. Auch die, ich habe die ja kurz nach dem Tod gegründet und habe mich da auch so in die Arbeit reingestürzt. Genau, das war ganz, ganz hilfreich für mich, mhm, irgendwie anderen Menschen zu helfen. Und was mir aber auch total geholfen hat, ist Alissa, meine beste Freundin, die immer bei mir war, mit ihr darüber zu reden. Und ich hatte irgendwie auch das Gefühl, obwohl es ja mir passiert ist, dass wir das zusammen durchgestanden haben. Und dass ich mich natürlich, gibt es einen Moment, wo du dich alleine damit fühlst. Aber das war so ein Moment und sonst wusste ich immer, okay, die sind alle bei mir. Und ich habe ganz viel Freude durch die Arbeit mit der Organisation gefunden, aber auch, ich habe vorher eigentlich nur, also ich habe Vollzeit gemodelt und nebenbei haben alles noch nicht angefangen aufzulegen. Das, mhm, ist irgendwie 9 Jahre her oder so. Und Musik war schon immer so unser großes Thema, unsere Leidenschaft.
By the way, Alissa und Gia ist ein ganz tolles DJ-Duo. Müsst ihr unbedingt sehen, müsst ihr unbedingt hören. Die haben auch ganz tolle Songs.
Dankeschön. Genau, wir sind ja auch zusammen aufgewachsen, seitdem wir geboren sind. Also wir haben auch eine krasse Seelenverwandtschaft, Alissa, ja, und ich. Und ich habe das jetzt gar nicht so offiziell gemacht, aber irgendwie habe ich nach dem Tod gespürt, so, ich kann nicht so weitermachen wie vorher. Ich kann jetzt nicht irgendwie, ich habe damals immer so ein paar Monate in L.A., paar Monate in New York oder mal in London und in Berlin, also über das Jahr verteilt gewohnt, auch mit Jakob zusammen. Und ich habe so gemerkt, ich kann nicht mehr in dieses Leben zurückgehen, wie ich es damals geführt habe, weil mich alles an ihn erinnert. Mhm. Ich mache dann das Gleiche, nur dass er nicht da ist. Und es ist natürlich auch eine sehr oberflächliche Welt, so die Fashion-Welt, damals zumindest gewesen. Es hat sich jetzt schon sehr, schon ein bisschen verändert. Genau, und dann habe ich irgendwie, nicht offiziell gesagt, aber dann kam das irgendwie so, dass alles, wenn ich gesagt haben, okay, wir legen jetzt nur noch auf, wir wollen unsere eigene Musik produzieren, wir wollen uns mit dieser Leidenschaft beschäftigen und uns da reinknien. Mhm. Und dann ist es so gekommen, also ich mache nebenbei noch ab und zu mal ein paar Modeljobs und auch Influencerjobs, aber das Hauptding ist halt dieses, das Auflegen und die Musik. Genau, und das mache ich auch mit meiner besten Freundin zusammen. Und wir sind, wenn ich arbeite, arbeite ich immer mit ihr oder 90% der Zeit. 99%. Und das hat auch nochmal ganz viel verändert, dass ich nicht mein Leben so wie vorher weitergeführt habe, sondern ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt die Organisation, das nehme ich daraus mit aus meiner Erfahrung. Ich möchte jetzt Musik machen, ich möchte Künstlerin sein. Und das hat mir unwahrscheinlich geholfen. Und wenn Alissa und ich Musik machen und auch jammen, also Songs channeln sozusagen, dann verarbeiten wir auch ganz viel, was uns passiert ist. Wenn wir auftreten, ist das ja auch ein Energieaustausch zwischen den Leuten und uns. Und das sagen uns immer ganz viele, das macht mich immer so glücklich, dass wir so eine Positivität ausstrahlen und dass die Leute das so toll finden und dass die uns gerne anschauen und uns gerne so unsere Energie fühlen, wenn wir auflegen.
Man muss tanzen, wenn man euch zuhört und zusieht. Das ist einfach, es geht wirklich durch den Körper durch, was ihr rausstrahlt.
Dankeschön. Ja, wir hatten ja hatten wir eben drüber geredet, diesen tollen Gig, wo du gekommen bist, wo wir auch einfach so barfuß getanzt haben. Ne?
Ja.
Und das hat mir auch total weitergeholfen, weil wir gesagt haben, mir ist das passiert und wir sind da zusammen durchgegangen und jetzt nehmen wir die ganze Scheiße und versuchen was Positives daraus zu machen und versuchen weiterzumachen und versuchen Menschen zu inspirieren und denen Liebe zu geben und Licht und Glück. Und das hat mir sehr geholfen, genau.
Richtig schön. Also auch so ein bisschen aus dem Schmerz Kunst kreieren. Das machen ja ganz viele KünstlerInnen, dass sie Freude daran finden, wenn sie mit Kunst Dinge verarbeiten und dann der Welt wieder was zurückgeben.
Genau, genau. Das tut ganz gut, das irgendwie so durch die Kunst zu channeln sozusagen, ja.
Hat sich eigentlich dein Erinnern verändert durch den Tod? Also wie du Dinge wahrnimmst, wie du Dinge erinnerst?
Also mein Erinnern an Jakob hat sich nicht verändert. Das weiß ich noch alles genauso, als wäre es gestern gewesen, wie toll und inspirierend er war. Es hat sich ein bisschen verändert, wie ich mich an mich selbst erinnere. Also in dem Moment, wo alles passiert ist, war ich in diesem totalen Fight-or-Flight-Modus. Und habe dann alles für Jakob gemacht. Danach habe ich irgendwie versucht, das alles zu überleben, die ganze Geschichte. Und jetzt mit mittlerweile fast 6 Jahren Abstand hat sich bei mir verändert, dass ich auch mal nach diesem ganzen Prozess der Trauer, und es kommt übrigens auch immer wieder die Trauer, also man hat da nie ausgelernt und ausgearbeitet. Ich hatte erst witzigerweise vor einer Woche, ich dachte eigentlich, mir geht super, und vor einer Woche hatte ich wieder 3 Tage, wo ich nur noch geweint habe und gar nicht mehr klargekommen bin. Das wird, die Abstände werden da ein bisschen größer, aber es kommt immer wieder. Und ich habe gemerkt, dass ich mich jetzt mit dem Abstand auch so ein bisschen wie als meine kleine Schwester sehe, damals. Weil damals in der Zeit, auch danach haben immer alle zu mir gesagt, oh, das ist so krass, wie du das gemacht hast und so. Und ich war so, ja, das hätte jeder so gemacht. Und ich war so, nee, es geht ja einfach nur um Jakob, ne? Und ich muss jetzt irgendwie damit klarkommen. Ich habe mich aber nie so als Opfer gesehen und ich habe mich auch nie so dargestellt und war auch so, also ich wollte dann immer noch weiter den Leuten helfen. Und das ist ja auch richtig und gut so für mich gewesen, weil ich wollte gar nicht die Aufmerksamkeit auf mich haben oder so. Aber ich habe im Nachhinein gemerkt, dass ich auch mal mich selber mal umarmen muss. Und auch mal sagen muss, es ist krass, was dir passiert ist. Und du darfst auch mal ein bisschen, in Anführungsstrichen, Selbstmitleid haben. Weil du bist so stark die ganze Zeit gewesen. Und wenn man immer wieder sich selber wegschiebt, immer nur für andere da ist, dann kommt, also bei mir kam die große Erkenntnis, da haben übrigens meine Panikattacken aufgehört, weil Alissa mir gesagt hat, da war ich auf Ibiza und sie hat gesagt, geh doch mal zu der und der und mach da mal so ein Breathwork. So ein entspanntes Breathwork. Es gibt verschiedene Stufen davon. Und ich so, ja, okay. War so eine Bekannte von mir und dann habe ich das gemacht und das Erste, was ich in diesen, übrigens auch ein ganz toller Tipp, finde ich, mal sowas zu machen, das Erste, was ich in diesem Breathwork gesehen habe, war ich alleine in meiner alten Wohnung, wie ich nicht wusste, was ich machen soll, wie ich komplett alleine bin mit der Situation. Da habe ich sozusagen mich als Bild vor mir gesehen in dieser Breathwork-Session und bin dann zu mir gegangen und habe mich umarmt, weil ich dann das erste Mal sozusagen, also erstmal habe ich gemerkt, das ist etwas, was ich noch nicht verarbeitet habe. Das ist durch diese Session sozusagen hochgekommen und dann konnte ich das auch benennen und habe dann ganz doll geweint und habe so gemerkt, okay, ich habe nie mal mich selber in den Arm genommen. Ich habe nie zu mir selber gesagt, boah, das ist krass, was dir passiert ist und du hast das toll gemacht. Ich war immer nur so, ja, nee, ist ja normal und jetzt geht's weiter. Was kann ich noch tun? Wem kann ich helfen? Und das hat mir unglaublich geholfen. Also dieses, ich erinnere mich jetzt anders an mich. Also ich kann mich jetzt von außen sehen und mit diesem Abstand sagen, das ist wie, als wäre es meine kleine Schwester und sagen so, boah, das ist toll, was du gemacht hast und ich bin stolz auf dich.
Boah, richtig schön.
Ja, das war ein Prozess 6 Jahre, Leute.
Aber vielleicht braucht es auch diese Zeit und ich meine, man ist ja auch so ein bisschen in diesem Alltag gefangen und man will und muss in Anführungszeichen funktionieren und was auch immer der Weg ist, um wieder mit sich selbst in Kontakt zu kommen und auch Dinge wieder zum Vorschein kommen zu lassen, wie jetzt zum Beispiel du diese eine Situation hattest, wo du alleine zu Hause warst und nicht richtig wusstest, wie es weitergeht, da dann auch irgendeinen Weg zu finden, hinzukommen, entweder mit Schreiben oder Breathwork, Yoga, natürlich auch Therapie oder irgendwas anderes. Es braucht vielleicht auch seine Zeit, bis man genau das findet, was einem hilft.
Ja. Und ich glaube, das findet einen auch. Mhm. Also ich glaube auch, dass alleine vielleicht Menschen, die jetzt diesen Podcast hören oder Menschen, die dir irgendwann begegnen oder mir oder jemand anderem, manchmal sind das auch nur so kleine Akzente im Leben, die gesetzt werden, dass man dann so zum Nachdenken angeregt wird und merkt so, okay, vielleicht wende ich das auch mal bei mir an oder so. Finde ich auch toll, wie du gerade gesagt hast, das mit dem Journal, mit dem Aufschreiben, das tut auch ganz gut, dass man seine Gedanken mal niederschreibt.
Und dann aber auch nicht in eine Frustration zu kommen, dass man nicht denkt so, scheiße, wieso finde ich nicht den Weg, wieso funktioniert das nicht, wieso habe ich vielleicht auch Blockaden, eine Schreibblockade oder sonst irgendwas. Da muss man auch wieder lieb mit sich sein, weil das braucht einfach seine Zeit.
Auf jeden Fall.
Und ich finde es so inspirierend, dir zuzuhören, weil man merkt so, ja, es hat da seine Zeit bei dir auch gebraucht und du bist nicht so, dass du denkst, so scheiße, wieso hat das so lange gedauert, sondern ja, es waren fucking 6 Jahre, Leute.
Ja, und es wird auch noch weitergehen.
Ja. Glaubst du aber auch so ein bisschen, dass auch die Zeit die Wunden heilt?
Ich glaube nicht wirklich, dass die Zeit die Wunden heilt. Ich glaube eher, dass die Erfahrung, die du in der Zeit sammelt, die helfen, anders mit dem Thema umzugehen als am Anfang.
Ja.
Genau, also ich habe immer das Gefühl, man sagt, halt die Zeit, die Wunden, dass das so ist wie, ja, und jetzt ist Zeit vergangen und jetzt gibt mir das nicht mehr so nah und Jakob ist jetzt nicht mehr so wichtig. Bei mir ist immer so, es ist noch ganz genauso wie am Anfang und da hat sich gar nichts verändert, aber der Umgang damit verändert sich durch die Erfahrung, die man sammelt, durch die Menschen, die man kennenlernt, durch diese ganzen Trauerprozesse, durch die man durchgeht und da kann man sagen, also bei mir ist es dann über die Jahre nach allen Erfahrungen positiver geworden und leichter.
Voll schön. Ja, kann ich eigentlich genauso unterstreichen. Es ist jetzt vielleicht ein komischer Vergleich, aber wenn man sich von der Person trennt oder eine Beziehung zu Ende geht, ist es ja schon fast auch wie ein Tod. Eine Beziehung stirbt. Und da würde ich auch nicht sagen, dass wenn man eben sehr verletzt wurde, dass die Zeit die Wunden heilt, sondern man findet einen Umgang damit. Irgendwann lernt man dann auch, das zu verarbeiten und ja, seine Wege eben, das dann auch abzuspeichern, wie es passiert ist und wie man auch weitergehen möchte.
Genau so ist es, ja.
Wie können wir als Gesellschaft unseren Umgang mit dem Tod verändern? Was meinst du?
Also ich finde erstmal, dass sich der Umgang schon ins Positive leicht verändert hat. Mhm. Also ich erinnere mich vor, also bei mir zumindest, ich bin natürlich auch in einer ganz anderen Bubble jetzt, aber bis zu Jakobs Tod hat man eigentlich fast gar nicht darüber gesprochen, auch in den Medien. Dann auch durch Jakobs Tod habe ich natürlich, ich war ja eh, habe mich damit viel beschäftigt, aber auch viele Leute, die ihn kannten, die ganze Berlin-Bubble hat das ja mitbekommen.
Ja.
Und ich glaube aber auch alleine, dass wir gerade in diesem Podcast hier sitzen und du dir das Thema überlegt hast und gesagt hast, ich möchte heute über Tod sprechen, das ist ja schon so ein Fortschritt, dass das in den Alltag geholt wird und dass das nicht mehr in diese Schweigeecke gedrückt wird, wir reden nicht darüber, weil in der heutigen Zeit, wir reden über Sex, Beziehungen, wir reden über alles,
ja.
Politik, was auch immer, aber das wichtigste Thema, was uns alle betrifft und das ist das einzige Thema, was uns alle betrifft, darüber reden wir nicht so viel und ich glaube, dass wir auf jeden Fall auf einem besseren Weg sind. Und dass einfach dieser offene Umgang damit, es bedeutet jetzt auch nicht, dass man sich mit seinen Freunden treffen muss und erstmal jetzt über Krebs reden muss jedes Mal und das irgendwie, es kann einen ja auch runterziehen oder traurig machen, aber dass man vielleicht einfach so versuchen kann, einen lockereren Umgang damit zu finden und zu sagen oder auch mal Freunde zu fragen, was denkst du eigentlich? Denkst du, es gibt ein Leben nach dem Tod? Glaubst du an der Seele? Habt ihr eigentlich schon mal jemanden verloren? Das kann man ja auch auf locker machen. Das heißt ja nicht, wir müssen jetzt alle traurig sein oder so.
Aber das braucht auch so viel Mut, muss ich sagen. Ich habe auch alle möglichen Folgen hier schon gemacht. Ich habe auch schon über Sex gesprochen, über alles Mögliche. Und ich muss sagen, vor dieser Folge war ich so gut wie am meisten aufgeregt. Vielleicht auch, weil ich es mit einer Freundin mache. Ich habe es gemerkt, wenn es fremde Menschen sind, dann kann ich lockerer darüber sprechen. Mhm. Aber weil du auch eine Freundin bist, merke ich so, scheiße, ich habe noch mehr Angst, was Falsches zu machen oder Falsches zu sagen, weil dieses Thema ja noch nicht so viel bearbeitet wurde in unserer Gesellschaft. Es wird totgeschwiegen. Und man braucht erstmal Mut und vielleicht auch so den Mut dazu, dass vielleicht was falsch ankommt. Und dann muss man der anderen Person auch so kommunizieren, ich habe gerade Angst, darüber zu sprechen. Vielleicht ist das schon der erste Weg so, hey, ich habe gerade Schiss, das anzusprechen, aber wollen wir mal darüber reden.
Ey, das finde ich ganz toll, wie du das sagst. Genau das ist es nämlich. Weil ich wollte eigentlich sagen, es gibt nichts Richtiges und nichts Falsches dazu zu sagen. Aber doch, man kann ja schon falsche Sachen sagen, ja, und Leute damit verletzen. Aber genau wie du es gerade gesagt hast, finde ich eigentlich voll toll, dass man sagt, hey, mir ist das gerade auch ein bisschen unangenehm oder ich habe Angst davor, aber darf ich dir diese Frage stellen? Musst du aber auch nicht beantworten, wenn du nicht willst. Ja, finde ich einen richtig guten Tipp auch von dir.
Dankeschön. Also danke generell, dass du dich so geöffnet hast. Und für mich war das super, super hilfreich, obwohl ich noch gar nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema Tod habe und auch noch nicht so, ja, ich habe nicht so einen großen Respekt davor, aber das in die Mitte von unserer Gesellschaft zu bringen, ist sehr hilfreich für uns alle, glaube ich. Und wie ich schon in den Morning Pages gesagt habe, ich glaube, wir können so viel über das Leben lernen, wenn wir mehr über den Tod lernen. Noch eine Frage, könntest du etwas mitgeben, wie man sich vielleicht über die Krebsvorsorge informieren kann?
Also Krebsvorsorge ist natürlich ganz wichtig. Ich finde auch für jedes Alter, weil ich glaube, sie ist eigentlich immer so, ja, ab 30 machst du dies, ab 40 machst du dies. Ich würde aber eigentlich einfach auch schon mit Anfang 20 anfangen, weil ich meine, es ist nicht mehr, die Zeiten haben sich geändert, nicht nur alte Menschen bekommen Krebs.
Ja.
Und ich finde, es gibt ja die gängigen, die man so auch von der Krankenkasse kennt, die gängigen Termine jedes Jahr, Gynäkologe und Hautkrebsvorsorge zum Beispiel. Was ich immer mache, ich setze mich Ende des Jahres oder Anfang, also Ende des einen Jahres an, Dezember oder Januar, setze ich mich hin und sage mir, okay, welche Check-ups muss ich alle mal wieder machen lassen dieses Jahr? Oft muss man ja auch auf die Termine warten und mache mir dann einfach überall die Termine. Also sag, ich habe meine Hautkrebsvorsorge, ich habe meinen Gynäkologentermin, ich habe dies, ich habe das. Das kann man ja eigentlich ganz einfach im Internet googeln. So, was sollte ich checken lassen? Kannst du ChatGPT fragen, ist es super einfach. Und was aber auch zu beachten ist, finde ich, sind diese Umwelteinflüsse. Das heißt, was ist dein Job? Bist du viel Stress ausgesetzt? Musst
Fliegst
du zum Beispiel viel fliegen? Genau, Stewardessen haben da auch andere Check-ups zum Beispiel. Und dann gibt es in meiner Familiengeschichte Krebs. Zum Beispiel, meine Mutter hatte Schilddrüsenkrebs. Und ganz viele Frauen in meiner Familie hatten was mit der Schilddrüse. Überfunktion, Unterfunktion, vergrößert, verkleinert, was auch immer. Jetzt nie dramatisch zum Glück. Aber zum Beispiel meiner Mutter wurde die Schilddrüse rausgenommen. Und deswegen muss ich zum Beispiel besonders darauf achten, dass ich mindestens einmal mehr meine Schilddrüse untersuchen lasse. Das heißt, da auch meine Familie gucken, gibt es, was sind so die gängigen Fälle? Gibt es überhaupt Fälle von Krebs? Ist da Brustkrebs vertreten? Genau. Und was ich auch immer wichtig finde bei Vorsorge, dass ich würde das auch so sehen als Self-Care. Weil wir gehen Nägel machen ein, zweimal im Monat, wir lassen uns die Haare schneiden, wir schminken uns oder wir gehen einmal im Monat shoppen oder was auch immer. Und sich einfach selbst zu sagen, okay, das ist auch mein Selfcare, dass ich mich mal abchecken lasse.
Da triffst du bei mir auf jeden Fall den wunden Punkt, weil ja, ich bin so, ja, ich bin voll cool und entspannt mit dem Tod, aber ich schieb ihn schon vor mir her, weil diese Check-ups mache ich nicht. Klar, ich gehe zu meiner Gynäkologin, aber that's it. Ich habe noch nie meine Haut scannen lassen oder so, deswegen ich muss das mal machen. Ich frage ChatGPT, also und natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, seine Familie mal zu fragen, welche Vorerkrankungen gab es alle, da auch mal nachzufragen, ist eine richtig gute Idee.
Auf jeden Fall. Und auch, ich meine, man kann auch bei unserer Organisation anfragen oder bei anderen Organisationen, wenn man irgendwie noch bestimmte Fragen dazu hat. Ich habe zum Beispiel ganz viele Muttermale. Ich habe so die Haut meiner Mama. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einmal pro Jahr gehen. Ich verstehe auch, was du meinst. Ich erzähle das jetzt hier so und es ist ja auch so, aber ich habe tierische Angst, wenn ich... Also bei Hautkrebs geht's noch, aber wenn ich bestimmte Termine habe, ich mache auch ein großes Blutbild mindestens einmal pro Jahr und ich habe jedes Mal, Rotz und Wasser wird geweint, geschwitzt. Also ich habe auch jedes Mal richtig Angst davor, weil ich natürlich die Erfahrung gemacht habe, das ist ja auch so ein bisschen mein Trauma, weil das ja Jakob passiert ist, dass ich ganz oft denke, jetzt passiert mir auch was. Muss ich auch noch das auf jeden Fall dran arbeiten. Aber wenn man es dann gemacht hat, geht's einem so gut und es ist viel besser, als zu denken, scheiße, vielleicht könnte da irgendwie was sein. Und genau, besser zu früh als zu spät. Und es gibt auch so viele Formen vom Krebs. Wenn du die früh erkennst, ist es überhaupt nicht schlimm. Dann kann das weggemacht werden. Ich will es jetzt nicht banalisieren. Aber genau, besser besser machen, Augen zu und durch, und danach ist man ganz, ganz erleichtert und kann viel glücklicher und leichter durchs Leben gehen.
Voll gut, danke für den Tipp. Es ist Selfcare im Endeffekt. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir zu dem Thema vielleicht noch besprechen könnten?
Wir haben so viel geredet. Ich glaube eigentlich nicht. Ich bin ganz zufrieden so.
Danke, danke. Hast du irgendwelche Serien und Buchtipps? Muss auch gar nichts mit dem Thema zu tun haben.
Also mit dem Thema zu tun hat eine Netflix-Serie. Das ist länger her, dass ich die gesehen habe, aber ich weiß noch, dass ich die ganz toll fand. Die heißt Life After Death with Tyler Henry. Tyler Henry ist so ein ganz, ganz, ganz bekanntes, so ein Hollywood-Medium, der früher nur so mit den großen Stars irgendwie gearbeitet hat und jetzt so Wartelisten von 300.000 Leuten hat. Der sucht sich in dieser Serie, sucht jemand für ihn, zum Beispiel eine Person aus, und er fährt dann dahin, Netflix begleitet den, und der hilft zum Beispiel einem Angehörigen mit dem Tod einer verstorbenen Person umzugehen, indem er auch Kontakt herstellt, also channelt. Und ich erinnere mich noch, als ich die Serie gesehen habe, dass ich das so augenöffnend und wunderschön fand, weil es auch am Ende einfach nur so positiv ist, was dabei rauskommt. Und genau, das finde ich ganz toll.
Wie heißt die Serie?
Die heißt Life After Death, also okay. Leben nach dem Tod, mit Tyler Henry. Genau, bei Netflix. Und dann gibt's einen Buchtipp noch von mir. Das Buch hat Alissa mir damals gegeben, The Light Between Us, also Das Licht zwischen uns, von Laura Lynn Jackson. Ist auch länger her, dass ich es gelesen habe, aber das war auch ganz augenöffnend. Ich weiß noch, ich habe es am Strand gelesen und habe immer nur so gefühlt alle zwei Seiten Alissa einen Screenshot geschickt, also ein Foto von der Buchseite geschickt und gesagt, oh mein Gott, was ist das und das, oh wow, voll die Erkenntnis. Das ist auch ein Medium, die über den Umgang, also von dem physischen und spirituellen Ich sozusagen redet. Genau, also Gott, Universum und so weiter. Das ist auch total interessant und hilft einem, finde ich, auch sehr weiter.
The Light Between Us.
Genau, The Light Between Us, oder auf Deutsch Das Licht zwischen uns. Und ich muss aber dazu sagen, ich bin natürlich nicht die, ich habe nicht den Kompass für Tod erfunden oder so. Ich kann nur sagen, was mir geholfen hat, was sich für mich stimmig anfühlt. Genau, wie zum Beispiel auch die Sessions mit Theresa Zeitz, kann ich auch nur jedem empfehlen. Genau, mir hat das geholfen, für mich fühlt sich das stimmig an und das ist natürlich bei jedem individuell, aber das wären meine Tipps.
Richtig toll, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Nur noch eine kleine Rubrik, und zwar etwas, was wir den ZuhörerInnen mitgeben wollen. Unsere G-Tipps. Die Frage, wie bin ich für jemanden da, der eine geliebte Person verloren hat, fühlt sich zu dem Thema ganz gut an, weil, ja, ich glaube, du kannst vielleicht auch aus deiner Perspektive erzählen, wie hätte dir das geholfen, wenn andere dir so begegnet wären oder auch sind?
Also, die Frage gebe ich ab an Alissa Kordes. Die Frau hat das gemeistert, die hat das zur Perfektion geführt. Also, was ich durch Alissa, wie sie mit mir umgegangen ist, zum Beispiel gelernt habe, ist dieses, wenn du für eine geliebte Person da sein willst, versuch so empathisch wie möglich zu sein, zu fühlen. Möchte die Person alleine sein? Möchte sie, dass ich bei ihr bin? Auch wenn die Person vielleicht mal alleine sein möchte, trotzdem erreichbar sein. In der Ferne, auch in der Nähe sein. Also, dass du sozusagen immer das offene Ohr bist und die Person sich nicht alleine fühlt. Dieses Gefühl der Person zu vermitteln, finde ich ganz, ganz wichtig. Aber auch einfach zu horchen. Vielleicht ist es auch mal gut, dass sie jetzt mal gerade alleine ist. Ich muss nicht die ganze Zeit wie eine Glocke auf ihr sitzen. Dann fühlt man sich ja manchmal auch dann so opfermäßig irgendwie. Genau, also das würde ich jedem raten. So empathisch sein, der Person Raum geben, auf jeden Fall immer da sein, erreichbar sein. Und genau, ja. Das
vielleicht immer mal wieder so anbieten, ne? So, hey, wenn du darüber sprechen willst, ich bin da, wenn nicht, auch nicht.
Genau, oder so dieses, genau, oder sowas wie so, hey, hast du Bock, dich abzulenken? Wollen wir heute mal was ganz anderes, wollen wir was über was anderes reden und das machen? Oder willst du da reingehen oder so? Genau, ja.
Voll schön. Ja. Dankeschön. Auch für mich sehr hilfreich.
Werbung.
Leute, kommen wir jetzt zu meinem allerliebsten Werbepartner. Levi's. Ich bin ja ein Levi's Girl through and through. Falls ihr mal durch Berlin gefahren seid, habt ihr mich vielleicht auch schon auf einem Billboard gesehen. Und ich meine, auf allen möglichen Festivals tanze ich rum in meinen Levi's Looks. Und heute möchte ich euch zwei Styles vorstellen, die ihr vielleicht noch nicht kennt, aber die ihr unbedingt
kennen müsst. Vor allem jetzt zu dieser Jahreszeit. Beispielsweise muss ich euch die Baggy Shorts aus Leinen und Denim vorstellen. Die ist High Rise und, wie gesagt, baggy. Sie hat so einen Vintage-Stil mit einem ultra hohen Bund und einer perfekten Länge, ungefähr bis zum Knie. Sie ist luftig, atmungsaktiv, was wir jetzt zu der Jahreszeit definitiv brauchen. Sie ist ultra leicht und sie fließt über den Körper. Und dieses Modell wurde aus einem Materialmix hergestellt, aus Leinen und Denim. Und ja, man sieht damit gut aus und man fühlt sich extrem wohl. Es sind so 85% Baumwolle, 15% Leinen und mein Gott, habe ich mir damit schon den Hintern abgetanzt auf unterschiedlichen Festivals. Also auch wirklich eine sehr, sehr gute Festivalhose. Und ich will euch noch weitere Teile vorstellen, die perfekt in dieses Wetter passen, beispielsweise den Iconic Jumpsuit aus wieder Leinen und Denim oder die Mid-Tight-Shorts oder auch die geschrumpfte 90er-Weste. Leute, die ist eigentlich auch perfekt für die High-Rise-Baggy-Shorts aus Leinen und Denim, denn sie ist eine Hommage an die Trucker-Jacke, die ihr vielleicht schon kennt, nur eben ohne Ärmel. Und sie hat so eine lässige Cropped-Passform und ist eigentlich wie so eine kleine leere Leinwand, die perfekt zu eurem Style passt. Ihr könnt sie mit einem T-Shirt drunter anziehen, mit einem Hemd oder auch mit gar nichts drunter. Also es ist auf jeden Fall so ein Must-Have-Piece in eurem Kleiderschrank. Und sie ist wieder luftig, atmungsaktiv, leicht. Es wurde aus Leinen hergestellt und auch aus Viskose. Und dazu, falls ihr noch was zum Kombinieren braucht, ein Sunrise Crochet-Tank. Also auch wieder ein super unkompliziertes Piece mit einem Standard-Fit im Häkel-Look, was auch nice ist. Luftig, atmungsaktiv und auch wieder aus Baumwolle und Leinen. Schaut auf jeden Fall mal bei Levi's vorbei. Es gibt so viele tolle neue Looks, die auch wieder für immer in eurem Kleiderschrank bleiben können, weil sie eben zeitlos sind. Wie immer gibt es alle weiteren Infos in den Shownotes.
Werbung Ende.
Danke generell für dieses wunderschöne Gespräch. Ich bin irgendwie erleichtert, dass wir mit so viel Leichtigkeit darüber sprechen konnten.
Ich auch.
Und ich war schon vorbereitet, dass Tränen fließen, aber natürlich ist es super emotional, aber es hat mich eher so gestärkt und mir so eine Positivität mitgegeben für das Leben und für alles, was danach vielleicht kommen mag.
Ja. Dankeschön. Ich bin so froh, dass ich hier sein durfte und ich habe auch gedacht, dass ich ganz viel weinen werde, aber irgendwie bin ich so, ich bin ganz glücklich. Dankeschön.
Danke dir. Und Dankeschön an all unsere ZuhörerInnen. Ich hoffe, dieses Gespräch hat euch auch ganz viel mitgegeben. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was eure Gedanken und eure Gefühle dazu sind. Wir sind auf allen möglichen Social-Media-Kanälen da und natürlich hat Gia auch Instagram, folgt ihr auch da und natürlich auch der Karl-Jakob-Hauptorganisation. Jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr G-Spot hören. Lasst uns auch gerne wissen, welche Folgen, welche Themen, welche GästInnen ihr euch wünscht. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch hier bei G-Spot. Bye, bye.
Welcome to my G-Spot.
G-Spot ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seinstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Samuel Benke, Julia Schneider, Malu Braugmann und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Kamera und Ton Christian Pfeiffer und Leon Waterkamp, Video Paul Ott, CGI Christine Papst, Setdesign Nina Oswald und Lilian Seben. Social Media Jessica Linder, Hannah Ackermann und Emma Holzapfel. Und die Vermarktung erfolgt durch Studio Bummens.